Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 21. Ich bin der René und mit dabei ist naheliegenderweise der Dennis.
Das ist sehr naheliegend, du hast absolut recht. Hallo René und hallo zusammen.
Nichts liegt mir ferner, als ohne dich das zu machen.
Das freut mich sehr. Also ich sage, so ein Selbstgespräch wäre ja auch ein bisschen schwierig auf lange Sicht. Ja,
wäre auch einfach nicht so schön. So, schön, dass ihr wieder uns, runtergeladen habt oder angeklickt habt und streamt uns, was auch immer. Schön, dass ihr wieder mit zuhört und dabei seid. Wir haben heute vier Themen an der Zahl. Es gibt mal eine kleine Übersicht vorweg. Einmal wurden eine ganze Menge neue Karten gespoilert aus der kommenden Razor Crest Erweiterung oder aus dem Card Pack mit dem Mandalore-Thema. Da werden wir heute einiges zu sagen und mal auf die einzelnen Sachen so eingehen und darüber sprechen. Und dann gefolgt natürlich vom alle heiß erwartenden, von der Ankündigung von AMG im letzten Stream über die neuen X-Wing-Regeln, die uns in naher Zukunft erwarten. Dann haben wir noch ein kleines Thema am Rande, was zum Glück auch nur ein kleines Thema ist, dass Asmodi von der Embracer Group übernommen wurde, einem großen schwedischen Spielekonzern. Auch dazu ein paar kleine Details, die einfach mal vielleicht gut zu hören sind. Und zu guter Letzt, als viertes Thema heute, gab es so einen netten Aufruf von Oliver Pocknell, und zwar irgendwie, dass eine weltweite X-Wing-Plattform zentral erstellt wird. Aber auch dazu nachher mehr. Und deswegen machen wir gar nicht lange rum. Wir starten auch gleich durch, damit es hier gleich ordentlich auch Inhalt gibt, damit es sich lohnt zuzuhören. Fangen wir direkt mit den neuen Karten an, die uns in Zukunft erwarten.
Jawohl, das waren gar nicht so wenige. Also wir haben, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht durchgezählt, aber mal grob drüber geschaut, sind es 16 Karten, wenn ich mich nicht ganz verzählt habe, die uns AMG zuletzt über die gängigen Wege wie Twitter oder Facebook präsentiert hat. Die machen das ja immer in diesen Dreier-Slots, drei bis vierer-Slots, je nachdem. Und da haben sie uns doch das ein oder andere gezeigt. Karten, René, hast ja gerade schon gesagt, Karten für die oder aus dem Razor Crest Pack, aber auch für die Pride of Mandalore Card Pack und auch für den Comrade Class Fighter, also im Grunde für die Mandalorianischen Gesamtbilder, die jetzt zunächst kommen. Wird ganz spannend. Wir fangen mal einfach von oben herab an. Ich habe das ein bisschen vorsortiert, wobei ich zugeben muss, ich mir nicht mal ganz sicher war, wann da was released wurde von AMG, aber ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Fangen wir mit dem ersten, in dem Fall Gunner an, der released wurde, den man vorgestellt hat, Mix Mayfield. Das war der bessere Finn. Wenn man das mal glauben kann, der Sturmtruppler, der gar kein Sturmtruppler ist in der Serie Mandalorian, aber irgendwie den besseren Sturmtruppler gemimt hat, indem er einfach mal das gemacht hat, was er machen muss, und zwar Imperiale töten. So fand ich das sehr gut. Den können wir spielen für Imperium und für Scum. Und der hat die folgende Fähigkeit, die er mitbringt. Nachdem du einen Primärangriff durchgeführt hast, darfst du einen Heckfeuerwinkel oder einen mobilen Feuerwinkelangriff als Bonusangriff gegen ein Ziel mit einem oder mehreren roten oder orangenen Markern durchführen. René. Da ist, also ich bin
gerade, ich muss dich leider korrigieren ganz kurz. Es ist kein Primärangriff.
Ein Angriff, ja stimmt, es ist ein
Angriff im Primärwinkel.
Im Primärwinkel. Entschuldigung, du hast absolut recht, also, nachdem du einen Angriff im Primärfeuerwinkel durchgeführt hast, aber nicht einen Primärangriff.
Also sprich, nachdem man mit dem Front-Primärangriff oder Front-Torpedo, Front-Rakete oder Front-Kanone zum Beispiel geschossen hat.
Genau. Heavy Laser kennen würde nicht.
Einen weiteren Heckfeuerwinkel benutzen oder einen mobilen. Wenn auf ein anderes Ziel. Und das muss einen oder mehrere rote oder orangene Tokens haben.
Also ich fand ihn in der Serie besser als auf der Karte, muss ich gestehen.
Ich auch. Die Serie hatte mir ausgesprochen gut gefallen. Echt cooler Charakter, fand ich toll. Gerade der zweite Auftritt in der zweiten Staffel war der Knaller. Super geile Folge. Richtig gut. Ich glaube, er wird in der Serie öfters gesehen wie auf dem Spielfeld. Die Bedingung halt, dass man einen roten oder orangenen Marker braucht, ist halt schwierig. Falls es irgendein Schiff gibt oder das irgendwie mit reinpasst, wo er drauf ist, dass dafür sorgt, dass der andere Stress hat oder irgendwas Orangenes, ein Traktorstrahl mag er dann gerne, aber ansonsten sehe ich jetzt da wenig Verwendung für ihn. Vor allen Dingen sehe ich auch sehr wenig Schiffe, auf die er passt.
Ja, also auf imperialer Seite wird es total wenig. Da gibt es eigentlich nur, also ich mag mich irren, aber ich meine, ich hätte nur die Decimator. Also jetzt muss man natürlich Front- und Heckfeuerwinkel, ist klar. Das heißt, da gibt es schon auch das Lambda-Shuttle, was diesen Heck- und auch diesen Heckfeuerwinkel hat, diesen fest eingetragenen. Aber das wird schwierig. Lambda
hat keinen
Bordschützen. Es gibt halt immer irgendeinen Nachteil.
Decimator geht, das heißt, man müsste ein Torpedo nach vorne schießen und dann darf man einmal mobil schießen. Mhm. Okay, wird nicht so oft vorkommen, Decimator mit Torpedo. Ist nicht wirklich effizient für das Schiff. Dann haben wir noch den TIE-Aggressor, da passt. Der hat einen Frontfeuerwinkel, einen normalen und einen mobilen. Also du kannst einen Turm drauf machen. So.
Richtig.
Dann hast du einen mobilen. Und da verließen sie ihn beim Imperium, glaube ich.
Ja,
also gewesen. Scum, schwierig. Okay, beim Scum habe ich jetzt schon mal geschaut, die Firespray, klar. Passt auf jeden Fall. Natürlich. Dann der Skurk passt auch.
Da hört es auch schon wieder bald auf, oder?
Ja, Y-Wing geht nicht mehr, den haben sie ja den Gunner-Slot gestrichen.
Genau.
Auf Scum-Seite.
Ja gut, Landus Falke würde auch noch gehen.
Stimmt, der Falke. Mit Raketen oder so. Schießt da mit einer Raketen nach vorne, vielleicht mit einem, okay, du schießt eine Tracer-Rakete nach vorne, dein mobiler Feuerwinkel zeigt auch nach vorne, dann hat der Gegner den roten Token, weil es dein Target-Lock ist und dann kannst du nochmal primär hinterher schießen. Was ein Aufwand.
Ja, also gut, ich meine auch sowas wie eine Jumpmaster würde auch gehen, da kannst du einen Gunner draufsetzen, kannst du mit einer Kanone noch arbeiten.
Stimmt,
gute Idee. Also es gibt natürlich Möglichkeiten, aber ich finde jetzt diese Fähigkeit ist jetzt nicht so, nichts, wo ich sage, boah, die muss ich jetzt unbedingt spielen. Also finde ich schade, da hätten sie vielleicht was anderes machen können.
Also ich glaube, er wird der günstigste Bordschütze aller Zeiten.
Weil er am wenigsten taugt. Schade. Schade
selbst eigentlich. Der, wenn ich überlege, aktuell der Veteran Tail Gunner, so heißt der, glaube ich, diese erfahrene Heckschütze oder so heißt der im Deutschen. Wenn du nach vorne einen Angriff gemacht hast, darfst du einen nach hinten machen. Der kostet zurzeit, wohlgemerkt nur zurzeit, 2 Punkte.
Ja.
Ne? Also wenn ich ihn jetzt einordnen müsste, würde ich sagen 0 oder 1. Aber 0 wird nicht, geht nicht, also 1. Aber wir ordnen ja heute keine Punkte ein, habe ich gehört.
Genau, wir wollen heute keine Punkte einordnen. Das hätten wir vielleicht im Vorfeld auch nochmal sagen müssen. Warum machen wir das eigentlich nicht? Ganz genau werden wir da nachher nochmal drauf eingehen. Aber es macht einfach aktuell wenig Sinn, weil wir nachher im zweiten Part dieser Folge ja auf den AMG-Stream eingehen werden. Und dort wurde auch ein bisschen was über Punkte erzählt. Von daher, also zumindest wurde was angeschnitten. Und deshalb macht es jetzt aktuell hier gar keinen Sinn, Punkte irgendwie zu schätzen, weil wir Dinge wissen, die ihr auch wisst, mit Sicherheit, aber da sprechen wir ja nochmal drüber.
Und deshalb dürft ihr euch nicht drüber freuen, wenn wir wieder mächtig daneben liegen.
Aber beim nächsten Mal. Das werden wir mit Sicherheit mal wieder machen, ich denke es auch.
Garantiert, genau. Garantiert.
Okay. Gucken wir mal in die nächste, in dem Fall Crew, die auch aus der Serie Mandalorian kommt. Das ist Peli Motto, die lustige Dame, die das Kind ganz toll findet und die lustigen kleinen Reparaturdruiden immer um sich rum hat.
Ja, die waren cool.
Ja, die, also ich fand sie auch als Charakter gar nicht so uninteressant. Von daher finde ich schön, dass sie im Spiel jetzt ist. Die können wir nur auf der Scum-Seite spielen und hier auch begrenzt auf mittlere Base oder riesige Schiffe, also heißt eine Sea-Rock beispielsweise. Ja, das,
groß, nur groß.
Ist das groß. Large heißt das, wie heißt das andere? Wie heißt das?
Huge.
Ah, huge, genau. Ah ja, ja. Medium und große Base, genau. Von daher, ja, ist also.
Also fast jedes Scum-Schiff.
Ja, es gibt es. Ja. Gibt auch so viele gar nicht, die so viele kleine Bases, oder? Wo es gehen würde. Nee. Egal. Schauen wir mal in die Fähigkeit, weil die ist. Gar nicht so uninteressant, glaube ich. Während der Systemphase darfst du eine Aktion auf einer deiner Schadenskarten durchführen, auch wenn du gestresst bist. Das ist der erste Part. Klingt schon mal ganz interessant. Der zweite Part, dann gehen wir gleich mal auf die Karte im Gesamtheitlichen ein. Nachdem du eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff repariert hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Treffer reparierst du eine weitere aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff. Bei einem Crit deckst du eine Schadenskarte auf.
Gut. Das ist ähnlich wie dieser Novice Technician oder so heißt der.
Ja, der kleine, das ist hier doch so ein Java, der, glaube ich, mal drauf ist auf der Karte.
Genau, den haben wir auch, den gibt es doch auch irgendwo. Der hat doch, glaube ich, eine ähnliche Funktion.
Diese der Novice Technician, ja, der hat die folgende Möglichkeit, also unerfahrener Techniker heißt er im Deutschen. Am Ende der Runde darfst du einen Angriffswürfel werfen, um eine deiner offenen Schadenskarten zu reparieren. Bei einem Hit-Ergebnis lege eine Schadenskarte offen. Also,
okay,
also nicht ganz identisch, aber dieses Reparaturprinzip ist gegeben. Genau, also du läufst so ein bisschen Gefahr. Du kannst was reparieren, aber läufst auch Gefahr, dein Schiff dann mehr anzukratzen.
Hier funktioniert es noch ein bisschen anders. Du darfst da eine Aktion durchführen in der Systemphase. Das heißt, es geht nicht, wenn du gestresst bist.
Even while stressed steht extra auf der Karte drauf.
Oh, Entschuldigung, genau. Auch wenn du gestresst bist. Okay.
Genau.
Aber es ist eine normale Aktion sogar.
Ja, also gut, das heißt ja eine Aktion also auf einer deiner Schadenskarten. Das heißt also, wenn deine Schadenskarte sagt, hier als Aktion drehe diese Karte um, kannst du das machen, selbst wenn du gestresst bist, ist eine ganz coole Geschichte. Ist ja auf als also ja. einzeln schon mal an sich eine ganz coole Sache, weil es heißt ja nicht, dass ja jede Karte auch eine Schiffsschadenskarte sein muss. Das heißt also, dieser nächste Part, nachdem du eine Schadenskarte, eine aufgedeckte Schadenskarte mit Schiff repariert hast, das muss ja gar nicht passieren. Also das heißt, alleine die erste Möglichkeit finde ich schon ziemlich cool, weil es ja doch die ein oder andere Schadenskarte gibt, die da ja doch ganz schön auch Probleme machen kann. Gut.
Also ich sehe es wirklich groß, das ist wirklich eine tolle Karte für den wie heißt der YV666,
ja.
Für den großen,
alles
jedes Reichsland, Schiff, das viele Hülle hat.
Ja.
Jedes Schiff, das viele Hülle hat, ist das absolut perfekte für beim Scum. Oder auch die Lancer. Mhm. Da wäre es ganz gut. Allein, dass man halt in der Systemphase einfach mal einen Crit reparieren kann, auch wenn man gestresst ist.
Ja, wobei aber halt auch nur, wenn dieser Crit, also wenn auf dieser Schadenskarte natürlich draufsteht, Aktion drehe diese Karte
um. Natürlich. Ja, klar. Ja, nur wenn es Aktionskrit ist. Manche sind damit ausgeschlossen, aber das ist egal. Es gibt genügend, es ist, glaube ich, über die Hälfte, die eine Aktion darstellen.
Aber allein auch schon während die Systemphase macht halt hier unglaublich viel aus.
Ja. Man darf hier nicht vergessen, dass das eine zusätzliche Aktion ist. Das heißt, es ist so eine super effiziente Karte. Ich bin mir sicher, die werden wir öfter sehen. Also je nach Punkte halt, ne?
Ja, kommt immer auf die Punkte an. Ein typischer Spruch von uns als auch von vielen anderen. Aber ist richtig. Aber Pelimotto sehe ich definitiv als eine der Karten, die wir sehr oft sehen werden. Also zumindest im Vergleich zu Mix Mayfield.
Yep.
Wo ich die Hoffnung habe, dass wir ihn oft sehen, wo ich aber trotzdem glaube, er wird nicht so oft zu sehen sein, weil ich ihn als sehr, sehr teuer einschätze. Das ist die nächste Karte. Es geht um Quill. Der kleine Agnord, den wir kennen aus dem Mandalorian ersten Staffel, super coole Karte, super cooler Charakter, und das, was der mitbringt, ist Wahnsinn. Also es gab ja hier schon zwei Releases von AMG, weil sie beim ersten einen Druckfehler drauf hatten auf der Karte. Das ist übrigens auch die wir hier gerade sehen, aber ich hab's mit dem richtigen Text übersetzt, und zwar also Aktion: werfe einen Angriffswürfel für jede Schadenskarte, die du hast. Für jedes Trefferergebnis reparierst du eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff. Danach reparierst du für jeden Crit eine verdeckte Schadenskarte. Für jede Leerseite entfernst du einen orangenen Marker. Danach erhältst du für jedes Fokusergebnis einen Fokus.
Das ist
unglaublich viel Text. Also erstmal per se. Das ist eine Karte, die kannst du auf jedem großen Schiff gebrauchen. Also Schiffe, die wirklich Schadenskarten mit sich
viel stellen Hülle können, haben.
Unglaublich gut. Also der ist der Hammer. Wobei ich mich so ein bisschen frage, da muss man vielleicht, also die Karte sagt ja ganz klar, für jeden Schaden kannst du eine Schadenskarte mit dem Typ Schiff reparieren. Then for each. Also das heißt ja danach. Also es geht ja wirklich mit danach. Ist jetzt natürlich die Frage, ich handle erst meine Hits ab und dann meine Crits. Das heißt, kann ich dann eventuell sogar diese Schadenskarte, diese umgedrehte Schadenskarte auch direkt schon wieder weglegen?
Each repair one face down damage card.
Das heißt, es gibt ja eine Reihenfolge.
Ja, es erscheint mir so.
Das muss ich mal, so. Also dann hast du eine Shift,
jedes,
da hast
Wahnsinn. Na gut, erst Hits und Grits abhandeln zählt jetzt hier nicht, würde ich sagen, weil das ist ja einfach nur im Rahmen der Fähigkeit und nicht im Rahmen von jetzt normalem Ergebnis vergleichen beim Angriff oder so in der Art. Übrigens, es ist eine Crew-Karte, ein Crew-Slot Scum, haben wir, glaube ich, vergessen.
Hat mir vergessen, genau. Also ja. Eine Crew für so ein
ganz normal.
Wahnsinn.
Für den kleinen Mann
ein Crew-Slot.
Ja? Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Ich denke, da werden die Ergebnisse gleichzeitig herangezogen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt heißt, ach hier, ich habe ja einen Hit, okay, eine Reberichte Schiff, ach, ich habe ja noch einen Crit, dann tue ich die Karte gerade weglegen.
Also wär schon das super heftig. Also dann hast du
unsterbliche Schiffe. Andererseits, prinzipiell, vielleicht kann man es sogar ausruhen, welche Reihenfolge es passiert, kann ich mir auch gut vorstellen von der Regel, für das könnte gehen. Ist möglich.
Ich
aber auch gerade gesehen habe, der würde sogar mit Pelimoto zusammen funktionieren. Das heißt, wenn du eine aufgedeckte Schiffskarte mit dem Typ Schiff reparierst, ja, und dann die zweite Hälfte von Pelimoto, nachdem du eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff repariert hast, darfst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Treffer reparierst du eine weitere aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff. Das heißt, die haben einigermaßen Synergie sogar.
Ja.
Das heißt, wenn man die beide auf den hier, auf den Backstein setzt, auf den 666er, auf den Bosk oder so zum Beispiel, könnte das durchaus zusammen harmonieren.
Die Frage, wie viel Würfel ich dann wirklich mitnehmen will, wenn ich dann für jeden Schaden, den ich auf dem Schiff habe, da muss ich richtig viele mitnehmen, ja.
Also mindestens mal, also im Maximalfall 8. Neun. Wenn man extra Hülle nochmal kauft für das Ding, hat man 10 Hülle. Und mit 9 Hits lebt er noch. Also 9 Würfel sollte man im Zweifel dabei haben.
Und du müsstest ja dann noch einen zusätzlichen Angriffswürfel haben, damit du Pelimoto auch abdecken kannst. Damit du noch
das ist nicht schlimm. Wir haben ja schon einen vorher abgehandelt.
Also diese Karte ist, glaube ich, auch so mit eine der gehyptesten Karten in den letzten Tagen gewesen, so von allen, die wir gesehen haben, weil die halt schon enorm stark ist.
Ja.
Das wird eine
ist sie, teure werden. Aber du weißt, wie es ist, wenn dich auf die Würfel verlässt, enttäuschen sie dich sowieso. Und dann hast du nur Leerseiten, da kannst du,
ganz viele orange
Marken entfernen, die du nicht hast in dem Moment.
Gut, wenn du gegen First Order spielst und die dann viel orange Tokens verteilen, da ist es dann vielleicht nochmal gar nicht so schlecht. Na gut, also, aber Quill wird gut.
Gespannt, was die zwei zusammen bewirken, ob das wirklich Sinn hat, am Ende die irgendwo drauf zu packen oder nicht. Von der Idee her, mal schauen, was passiert.
Ja, ich denke auch. Die nächste Karte ist auch die letzte Karte, die zumindest den Mandalorian in irgendeiner Form, also die Charaktere aus der Serie mitbringt. Das ist nämlich Creef Karga, eine Crew-Karte, auch nur für Scum. Hiermit erhalten wir eine rote Koordination auf unserer Aktionsleiste. Und diese Karte ist besonders, weil sie eine Fähigkeit mitbringt, die für aktuell noch das Epic-Spiel gedacht ist. Und zwar heißt es hier, du kannst alliierte Schiffe so koordinieren, als wären sie freundliche Schiffe. Das ist der erste Part. Und nachdem du ein Schiff koordiniert hast, erhältst du eine Zielerfassung auf das Objekt, das du, nachdem du ein Schiff koordiniert hast, erhält dieses eine Zielerfassung auf das Objekt, das du in der Zielerfassung hast. Warum ist das jetzt für Epic? Wir haben zuletzt über welches Pack war das? Weißt du es noch?
War der epische Schlachten, also das Multiplayer-Ding, wo es mit 4 Spielern zum Beispiel oder mehr ausgelegt war. Und da kam erstmal das Begriff alliierte Schiffe. Sprich, man spielt mit denen zusammen, aber es sind nicht die eigenen.
Genau.
Das ist dann alliierte Schiff. Die kann man eigentlich nicht koordinieren. Man kann die nicht mit Effekten belegen. Man spielt nur zusammen, aber er darf.
Genau.
Er darf auch Alliierte koordinieren. Ist für Epic nett. Im normalen X-Wing gibt's das nicht, im normalen Turnierspiel, sag ich mal, oder normales Zweispieler-Casual-Play. Aber die zweite Hälfte dafür, die funktioniert.
Die funktioniert auf jeden Fall. Das ist auch gar keine ganz so schlechte Fähigkeit. Wobei ich trotzdem hoffe, dass sie wird günstig. Also es wird halt nicht so eine teure Karte, weil der erste Effekt halt ja auch nur bedingt einsetzbar ist. Zumindest im
Casual. Ich denke, der erste Effekt wird gar nicht groß kosten.
Ja.
Ich gehe davon aus, dass man erstmal grundlegend, man kann wieder mal jedem Scum-Schiff, weil wieder mal rotes Koordinieren geben, das ein Crew-Slot hat. Letztes Mal war Protectorate Glab, war dieselbe Geschichte.
Ja, stimmt.
Die am Anfang viel zu günstig war. Ich glaube, mit 2 Punkten kam die rein. Jetzt ist sie mittlerweile auf 6 Punkten. Da soll man es auch lassen. Der Effekt, den Creef mitbringt, ist ganz nett. Der Haken ist halt, man muss halt schon selber, also das Schiff, auf dem Grief drauf ist, muss die Zielerfassung schon haben. Und nur dann kann das andere Schiff, das man koordiniert hat, auch eine Zielerfassung auf dieses Objekt kriegen. Fordert halt so ein bisschen Vorarbeit, damit es wirklich das... aber wenn's dann, wenn man das natürlich ausliest, ist natürlich recht einfach, dann, keine Ahnung, Fokus-Zielerfassung oder was auch immer dadurch zu bekommen für das andere Schiff. Da kann man schon viel damit machen. Man muss es halt vorbereiten und es ist halt immer die Frage, ist das überhaupt möglich? Also,
ja. Von daher, ich finde Grief, also jetzt von den vier Karten, die wir jetzt hier jetzt aus diesen wahrscheinlich mit der Razor Crest kommenden Erweiterung gesehen haben, muss ich gestehen, Mix Mayfield ist die schlechteste Karte und ihn würde ich jetzt als zweitschlechteste Karte sehen, weil ich finde sie jetzt so gut nicht. Ja, also da finde ich irgendwie die anderen beiden, Peli und Quill, doch um einiges interessanter. Nichtsdestotrotz, also ich meine, so eine rote, so eine Koordination an sich auf die Aktionsleiste zu kriegen, ist ja auch nicht verkehrt. Also ist ja auch eigentlich eine coole Geschichte.
Also ich sage, er wird ein Tick billiger wie Protectorate Clap, weil es einfach spezifischer ist, die Anwendung, und Protectorate Clap kann man praktisch immer anwenden und deshalb wird er günstiger werden. Also er wird das günstigste Crewmitglied sein, das dem Schiff Koordination gibt, von daher wird man ihn wahrscheinlich sehen.
Ja.
Falls er sehr günstig wird.
Ja, das stimmt.
Na gut.
Gut, dann haben wir zumindest die Crew und die entsprechenden Gunner-Karten. Gucken wir mal in die Upgrade-Karten, die sie vorgestellt haben. Das sind jetzt welche, die schon mal einen Zusatz haben, und zwar nur für Mandalorianer. Das ist auch nochmal ganz spannend, weil das ist ja wieder so ein Typ, den wir auch in den Punkte-Updates ja auch immer sehen. Es gibt ja verschiedene Light Side, Dark Side, Bounty Hunter, glaube ich, gab es auch. Und jetzt haben wir natürlich hier Mandalorian als entsprechenden zusätzlichen Typus. Und diese Karten sind nur für Mandalorianer jetzt gedacht. Fangen wir mit der ersten an. Das ist sind die Mandalorian Optics. Und die bringt zwei Charge mit, nicht wieder aufladbar. Und folgende, also Modifikation. Wir reden jetzt erstmal von einer Modifikation. Und
also aufladen kann man sie, aber sie laden sich nicht selbst auf.
Genau, also keine selbst wieder aufladbaren entsprechenden. Gucken wir mal in den Text rein. Während der Systemphase kannst du ein Charge ausgeben, um eine Zielerfassung auf ein Objekt in deinem Frontfeuerwinkel zu erhalten. Mhm. Ja, schon mal ganz nett. Ja,
das war toll.
Coole Sache. Während du einen Primärangriff durchführst, wenn du eine Zielerfassung auf dem Verteidiger hast, ignorierst du Hindernisse jenseits von Reichweite 0, die den Angriff verdecken. So, erster Punkt ist, glaube ich, relativ klar. In der Systemphase kannst du ein gegnerisches Schiff in die Zielerfassung nehmen, wenn du einen Charge dafür ausgibst.
Im Frontfeuerwinkel. Das ist eine starke Sache.
Ja.
Das heißt, du musst in Reichweite 3 sein, sonst klappt es nicht. Mhm. Ja, man muss halt ein bisschen langsam fliegen dann. Okay, ich sag mal, alles Mandalorianische wird wahrscheinlich nicht so... Wird eher ein bisschen flotter sein, glaube ich, außer die Razor Crest. Die kann, glaube ich, auch langsam.
Ja, der Conrad Glass
kann auch langsam.
Die Gauntlet kann ja auch langsam.
Also er kann keine 1 geradeaus.
Das kann er leider nicht.
Ja, aber so prinzipiell kann er stehen bleiben. Aber 1er Bank kann er stehen bleiben, kann er. Ja. Das geht aber. Nee, das ist ganz cool. Also mir gefällt's. Mhm. Finde ich schon mal gut, die erste Hälfte. Zielerfassung, immer toll.
Immer gut.
So, während du einen Primärangriff durchführst und wenn du eine Zielerfassung auf den Verteidiger hast, haben wir ja jetzt, ignorierst du Hindernisse jenseits von Reichweite 0, die den Angriff verdecken. Ja, finde ich auch toll. Weil das gilt ja immer.
Der Gegner kriegt halt seinen Bonus nicht. Bei Primärangriffen. Genau. Bei Primärangriffen, der Gegner kriegt seinen Bonus nicht. Das ist stark.
Das heißt, Obstructed wird damit ausgeschaltet, es sei denn, der Gegner steht wahrscheinlich auf dem Ding drauf. Dadurch ist es in Reichweite 0 von uns, nehme ich an.
Ignore obstacles beyond range zero, obstructing the attack. Also wahrscheinlich, ja, könnte man, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass es hier wirklich dann auch diese Dinge gibt, dass man sagt, okay, ich stehe auf etwas drauf,
kann ich nicht angreifen.
Dann kann
Wenn ich auf das draufstehe, kann ich nicht angreifen. Und da gehe ich davon aus, dass das Ziel in Reichweite 0 ein Hindernis hat, das kann man nicht umgehen.
Mhm. Gut, ich denke, werden wir auch nochmal auf die deutsche Übersetzung als auch natürlich auf das Errata, falls es eine Errata gibt oder auch eine Erklärung nochmal von AMG mal warten müssen, was sie damit
jetzt im speziellen
Fall meinen.
Im selben Satz kommt der Verteidiger vor, in dem auch die Reichweite 0 genannt wird. Von daher gehe ich von aus, dass die Reichweite 0 sich auf den Verteidiger bezieht, weil nur so würde es Sinn machen.
Wenn aber jemand von euch das vielleicht besser weiß oder gerade einfach weiß, okay, wir haben schon mal irgendwo drüber gesprochen, lasst uns gerne wissen. Da sind wir natürlich immer offen für neue Dinge oder für Infos, klar.
Also ist eine interessante Modifikation. Ich denke, die werden wir sehen. Wird auch nicht ganz so günstig, glaube ich.
Ja, ich glaube, sie wird insofern günstig, weil sie halt sehr speziell ist, dadurch, dass du halt nur auf Mandalorianer packen kannst. Gucken wir mal Mandalorianer. Das ist dann zum Beispiel Sabine Wren, ist eine Mandalorianerin.
Fenn Rau,
der Mandalorianer natürlich selber.
Fangfighter, dann der Gauntlet, die Razor Crest.
Also da kommen ein paar schon zusammen, ist richtig.
Wenn Sabine Mandalorianer ist, das heißt auch ein Arwing? Hat ein Arwing eine Modifikation überhaupt? Ich glaube nicht.
Also jetzt würde ich mal gerne in die Punkte von AMG da reingucken, wo dann auch diese ganzen Infos mit drinstehen. Ob die wirklich ein Mandalorianer ist. Ich meine nämlich schon. Aber das werden wir ganz kurz an dieser Stelle mal klären. Ich habe hier die
Punkte. Ist es wahrscheinlich noch nicht, aber vielleicht wird es sich noch werden. Aber auf jeden Fall, der Arwing hat keine Modifikation.
Aber Sabine Wren ist im Attack Shuttle ein Mandalorian. Also zählt da als Mandalorianer und zählt auch im Arwing als Mandalorianer.
Gut.
Das heißt im Attack im Angriffsshuttle, da funktioniert's und wahrscheinlich im Rebellen TIE Fighter wird's dann mit Sicherheit auch funktionieren. Da fliegt sie ja auch mit drin. Gut, bringt das was für solche Schiffe wahrscheinlich eher weh. Oh, wobei für einen Rebellen TIE Fighter.
Ja gut, ja, das Attack Shuttle hat 3 Angriffswürfel immerhin.
Ja.
Und es geht nur um Primärangriff, der Bonus mit dem Hindernissen.
Das ist richtig.
Also, daher wird das Angriffsshuttle vielleicht wieder mal interessant.
Ja, gut, wir haben gesagt, der Fangfighter hat ja, also wenn wir vom Fangfighter, der hat ja Modifikationen und wir wissen ja, dass Fenn Rau als Rebellenfang.
Fenn Rau hat als Scum-Fangfighter keine Modifikation.
Hat keine, okay.
Ihm haben sie es gestrichen, alle anderen haben es.
Ja, dann wird es hoffentlich
der Form
verehrt. Also entweder machen sie es, bleibt weiter weg oder, ja, wir wissen es nicht. Schauen wir. Aber ich finde auf jeden Fall Mandalorian Optics, ich finde auch das Artwork sehr gelungen, passt auch sehr gut da rein. Ist eine spannende Sache. Schauen wir, was da noch so rumkommt. Als nächstes haben wir wieder eine Modifikation mit zwei nicht wieder aufladbaren Charges, also nicht selbst wieder aufladbaren Charges. Beskar Reinforced Plating heißt die. Und die hat folgende Fähigkeit. Während du verteidigst und wenn der Angreifer in deinem Primärfeuerwinkel ist, darfst du, bevor du eine offene Schadenskarte zugeteilt bekommen würdest, ein Charge ausgeben, um diese Karte verdeckt zuzuteilen. Oder du kannst 2 Charges ausgeben, um diese Karte abzulegen. Das ist super stark. Also ich meine, das rettet dir zweimal. Kann dir das echt den Hintern retten, sage ich mal. Also je nachdem. Das heißt ja, bevor du eine offene Schadenskarte zugeteilt bekommen würdest, jetzt kennst du dich da, jetzt weißt du das wahrscheinlich gerade besser. Darf ich mir das angucken? Bevor ich sage, ich mache jetzt nicht.
Ich denke ja, weil wenn die dir zugeteilt werden würde, musst du ja zumindest mal vom Stapel nehmen, weil sonst passiert's ja nicht. Genau. Weil, ja, also ich sag ja, also ich würde jetzt aktuell mit meinem Wissensstand sagen, ja, man sieht den Crit, man sieht, was es ist und dann kann man sagen, nee, ein Charge für dreh's mal um auf kein Crit oder 2 Charges für ganz weg damit.
Ja. Also ich finde die stark, also vor allem auch die Idee zu sagen, hey, wenn der Gegner in deinem Primärfeuerwinkel ist, das passt halt auch so gut. Ja, Front. Der Frontfeuerwinkel, genau. Das passt halt so gut, weil der direkte Beschuss auf die Brust, so, das hat halt irgendwie so diesen Hintergrund in meinen Augen. Ich finde es
gut. Wirklich gut, ja. Passt halt gut zu den Fangfightern und dem Concordia Face-Off, die Chassis-Fähigkeit von den Fangfightern. Auch die sind ja im Frontfeuerwinkel, wenn sie angegriffen werden, das ist dann ein Ergebnis in die Welt drehen können, Reichweite 1, das passt richtig gut dazu. Also werden die auf Reichweite 1 im Frontwinkel wirklich extrem langlebig, die Dinger, ja.
Das stimmt.
Das ist heftig.
Du sagtest Fangfighter, wir gehen auch gleich mal mit einem weiter. Wir haben nämlich einen Vierer Scum Fangfighter vorgestellt bekommen. Mandalorian Royal Guard, also die mandalorianische Ehrenwache oder ja, ich glaube, so könnte man es am besten.
Ah, Ehrengarde, königliche so Wache.
Königliche
Garde. Ja,
genau.
Garde.
Ne? Finde ich schon mal ganz cool. Vierer kann man zweimal verwenden, hat zwei Punkte vorm Namen, also geht nicht mehr als zweimal, ist in Ordnung. Und hat folgende Fähigkeit. Während ein freundliches ich hab's jetzt mal ein bisschen komisch, ich muss das irgendwie komisch übersetzen. Während ein freundliches, nicht kleines Schiff verteidigt und du dich im Angriffswinkel befindest, darfst du einen Deplete und einen Strain Token nehmen. Wenn du das tust, darf der Verteidiger eines seiner Ergebnisse in ein Evade drehen. Das ist schon cool, vor allem also, wenn du zwei davon fliegst.
Ja, defensiv unterstützender Fangfighter.
Mhm.
Hat was.
Gut, natürlich auf Kosten des Angriffs und der Verteidigung. Ja, ich meine, du nimmst einen Strain und ein Deplete dafür. Das heißt nicht entweder oder, sondern du musst beides nehmen. Aber letztendlich schützt du halt dein großes Schiff damit. Oder dein Medium-Base-Schiff.
Das mittlere oder große Schiff. Ich denke mal, dass so zwei von denen zusammen mit der Gauntlet, mit der großen, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das interessant sein könnte, wenn man wirklich mal so Joust geradeaus drauf fliegt und je nachdem, wie der Gegner halt seine Ziele auswählt und priorisiert, kann man das auch total safe nutzen, um ein anderes Schiff zu beschützen.
Ja.
Und dann ist einem Deplete und Strain für die kommende Runde auch egal.
Das stimmt. Ja?
Also, ja. Wie gesagt, gegebenenfalls. Muss man gucken von der Ini her, wie der Gegner, was für ein Ini der Gegner hat, so ein selber hat. Muss man abwägen, aber da sehe ich einiges an Anwendungen dafür.
Ja.
Also welche, die bewertet werden, schwer zu sagen.
Ist günstig
ist es, finde ich nicht.
Nee.
Gut, man muss, wie ist denn die Reichweite? Ist eigentlich egal.
Während ein freundliches Schiff verteidigt und du im Angriff, also
nur im Angriffswinkel vom Gegner sein.
Genau, das heißt, also Range 3 ist
geschießt.
Genau.
Gut.
Und ich meine,
wenn
du dein eigenes Schiff mit flankierst, bist du ja in der Regel immer irgendwie in einem Feuerwinkel drin. Und wenn es halt nur einer von den beiden am Ende vielleicht ist. Ja, das ist eine coole Sache. Das kann spannend werden.
Gefallen mir, ich denke, die werden mich auf jeden Fall interessieren. Auch wenn ich nicht so der Scum-Spieler bin, aber ich denke, da habe ich schon lustige Ideen. Mal schauen, ob sich das umsetzen lässt. Mal ja, sehen.
Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt. Mal wieder.
Sind wir regelmäßig.
Wir sind wir regelmäßig, definitiv. Worauf ich oder wir vielleicht auch gespannt sind, ist auch eine weitere mandalorianische Karte. Hier in dem Fall ein Elite-Talent, heißt Clan-Training, kommt mit einem auch nicht selbst aufladbaren Charge daher und hat folgende Fähigkeit. Bevor du angreifst, wenn du nicht fokussiert bist und ein gegnerisches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, darfst du einen Charge ausgeben, um eine rote Fokusaktion durchzuführen. Das ist der erste Absatz. Der zweite Absatz heißt, nachdem du angegriffen hast und der Verteidiger zerstört wurde, lädst du einen Charge wieder auf. Das ist prinzipiell jetzt nicht ganz verkehrt. Ich muss aber gestehen, das ist so eine Karte, die sehe ich dann auch irgendwie nur so mit ein bis maximal zwei Punkten. Das ist so.
Ja, das wird das Mandalorianer Fraktionstalent.
Genau, ja, definitiv.
Also wenn man es so sehen darf als Fraktionstalent oder fraktionsübergreifendes Mandalorianer Talent, das kann man sehen. Ja, das ist nett.
Ja, also ich finde okay, vor allem halt, wenn du halt nicht fokussiert bist und dein Gegner in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, das heißt, du fliegst rein, du bist auf Range 1, nimmst deine Zielerfassung, bist halt nicht fokussiert und kannst dann, wichtig aber, einen roten Fokus nehmen, wenn du diesen Charge ausgibst. Aber trotzdem hast du dann eine doppelte Modifikation und somit auch die Möglichkeit, je nachdem, wie weit das Schiff runter ist oder was das eventuell überhaupt für ein Schiff ist, vielleicht in der Runde sogar den Abschuss zu machen. Weil wichtig ist ja, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast und der Gegner dann danach zerstört wurde. Das heißt also, du musst den Abschuss machen, damit deine Clan-Fähigkeit oder dieser Charge wieder aufgeladen wird. Das ist nicht einfach, da darf nicht ein Schiff in deiner Reichweite zerstört sein. Nein, das musst du selber schon machen. Das muss dieses Schiff machen, das die Fähigkeit hat. Ist aber trotzdem cool, ist sehr thematisch.
Ja, ich überlege gerade auf einen Fangfighter, Also wenn man boostet oder eine Fassrolle macht, kann man den Fangfight ja an eine rote Fokus linken. Das hätte praktisch den gleichen Effekt, dann bräuchte man die Karte nicht. Wenn, dann ist es wirklich nur mit der Zielerfassung in Kombination interessant.
Ja.
Sonst ist es Quatsch. Bevor du angreifst, kriegst du den Fokus. Das heißt, wenn du keine hohe Ini hast, wirst du den nicht zum Verteidigen verwenden vorher.
Genau.
Weil dann wurdest du schon beschossen.
Gut,
im Zweifel. Es wird günstig sein.
Im Zweifel hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, deine Verteidigung auch nochmal ein bisschen zu verbessern. Du hast den ersten Angriff abbekommen, hast deine Verteidigung.
Ja, aber warum solltest du?
Ah, nee, du darfst ja auch nicht zweimal die gleiche Aktion machen. Alles hinfällig, weil ich gerade gedacht habe. Du musst ja unterschiedlich.
Ich frage mich halt, warum solltest du den roten Fokus machen? Oder warum solltest du nicht fokussiert sein, wenn der Gegner in Reichweite 1 ist? Gut, okay, es sei denn, du hast dich natürlich, bist ein Schiff mit einer niedrigen Inni. Du hast dich schon bewegt, aus irgendeinem Grund hast du keinen Fokus, warum auch immer, und der höhere Inni-Gegner landet dann irgendwann vor dir, ist aber auch Quatsch. René. Macht keiner. Macht aber niemand.
Es sei denn,
warum
du bist
sollte ich?
Gebammt
und ja,
hast keine Aktion
ja,
gehabt.
Ja, vielleicht, aber.
Aber wir reden hier von Range 1.
Zu dem
1.
Thema kommen wir gleich.
Wir reden auch hier von Range 1. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Aspekt.
Es geht auch um einen Gegner.
Genau.
In Range 1. Also so richtig. Toll finde ich es noch nicht. Das wird super günstig, auch wenn wir nichts wissen über Punkte in Zukunft. Das wird ein Punkt.
Genau. Hier habt ihr es zuerst gehört.
Nehme ich mich mal ganz weit aus dem Fenster.
Hier habt ihr es zuerst gehört. Okay, cool. Wir kommen als nächstes zu ein paar Karten, die mit der Gauntlet, also mit dem Comric Class Fighter, dem großen, dem extrem großen neuen Schiff in X-Wegen präsentiert worden sind.
Ganz kurz mal eine Frage. Haben wir an sich schon mal in einer anderen Folge darüber gesprochen?
Über die Gauntlet?
Ja.
Ich glaube, wir haben gesprochen, dass es sie gibt. Wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, wie groß sie wird. Das können wir vielleicht aber jetzt mal einbinden. Da hast absolut recht. Wer den Stream, den vorletzten X-Wing-Stream, oder das war, glaube ich, ein Paint-Stream, wo es um X-Wing-Schiffe ging, gesehen hat, der hat das erste Mal die Gauntlet in einem Größenvergleich gesehen. Und ich dachte so, okay, ich habe sie ja groß vermutet, aber also das größte Schiff bisher, was du ja als auf einer großen Base hast, ist ja die Ghost. Ist das richtig? Die ist
auf jeden Fall dick.
Genau,
die ist von der Fläche her ist sie, glaube ich, minimal mehr wie ein Falke. Eine Falke ist, glaube ich, ein Hauch länger, aber die Ghost ist an sich größer und massiger in alle anderen Richtungen. Ja. Die ist schon groß, ne?
Ja.
Und das Ding ist war nochmal, glaube ich, so 5 Zentimeter länger gefüllt.
Ja, also vor allem, also ich hatte den Eindruck, wenn du die Ghost hast und legst links und rechts neben der Ghost nochmal 2 TIE Fighter an, dann hast du ungefähr die Größe der Gauntlet gehabt.
Ja, also die Gauntlet ist echt groß.
Riesig.
Ein Tick breiter, ein ganz Stück länger, aber insgesamt schmaler, schnittiger.
Ja.
Sieht halt schon ziemlich, echt ein schönes Schiff.
Und auch ich sag mal, das Schiff, das Modell ist bewegbar, also man kann die Seitenflügel hochklappen, quasi in Landeposition, was ich auch ziemlich gut finde, wenn du halt mal mit dem Schiff bewegen willst und siehst halt nicht so genau, wo du hin musst, naja, dann kannst du mal vielleicht hochklappen, kannst es besser sehen, ja, kannst besser mal auf
die Base gucken. Wie beim Lambda-Schiff, immer schön die Flügel hochmachen, wenn es eng wird.
Genau.
Was ich auch interessant fand, aber nichts zu heißen hat, in diesem Paintstream hatten sie das Schiff auf einem Epic Pack drauf. Also von den Epic Schiffen, das Pack, diesen Stab da in der Mitte hat.
Ja,
ne?
Ja.
Vielleicht kommt das Schiff ja mit so einem großen Stab. Fände ich ganz gut.
Ja.
Ist ein bisschen höher aufgrund der Größe, aber wer weiß, ob sie das machen, wer dann das erste Schiff, das sowas bekommt, aber soll mir recht sein.
Ja, also ich sag mal, ich hoffe halt nicht, dass sie wieder so eine wackelige Konstruktion wie bei der Ghost machen, weil die fand ich jetzt eher so.
Bei der ersten Ghost?
Ja, ja. Die fand ich eher so ein bisschen mehr, also sie müssten es wie bei der anderen Ghost machen, in der Hoffnung, wenn das kommt, ist super, aber werden wir sehen, aktuell ist es ja nächstes Jahr Februar angekündigt, von daher hoffen wir mal. Vielleicht gibt's ja noch mal irgendwie noch einen weiteren Stream, wo sie es noch mal ein bisschen mehr präsentieren, vielleicht auch mal die Packs zeigen. Ich bin gespannt. Also wird eine coole Geschichte. Gucken wir uns jetzt mal die erste Pilotin an, die wir kennengelernt haben. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Dieses Schiff ist ja multifraktionsfähig. Gibt ja für unglaublich viele Fraktionen gibt es Karten. Die erste, die wir jetzt hier uns angucken, ist Bo-Katan Gris für die Republik. Das Night Owl Commander. Das ist eine INI-4-Pilotin. Vielleicht ganz kurz zu den Stats nochmal. Des Schiffs haben wir schon mal zuletzt besprochen, aber einfach sicherheitshalber. Primärfeuerwinkel nach vorne, 3 Angriffswürfel nach hinten, 2 Angriffswürfel, 2 Verteidigungen, 9 Hülle, 2 Schilde. In der Aktionsleiste haben wir einen Fokus, eine rote Reinforcement, also Verstärken, ein weißes Lock und eine rote Koordination. Also angriffstechnisch oder eine große Base mit 2 Verteidigungswürfeln ist ja auch schon mal eine Hausnummer, ganz schön viele Hüllenpunkte. Also das Schiff ist schon enorm gut. Also das wird auch sicher sehr, sehr teuer einzeln werden. Ich hoffe, dass man 2 aufs Feld kriegt. Ob man 3 kriegt, wage ich zu bezweifeln.
Ich glaube, das wird auch, ich frage mich hier, was das kosten wird, jetzt so rein finanziell in Euros. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wo da die Reise hingeht bei dem Schiff.
Ja, also was,
40 ich, bestimmt. Hm?
Ja, denke ich auch. Also ich hätte fast sogar 50 geschätzt. Ein halbes Epic-Schiff ist, glaube ich, ein realistischer Preis. Also realistisch im Sinne von, das könnten sie für nehmen. Ob das jetzt wirklich auch das ist, was man für ausgeben muss, weiß ich nicht. Ich werde definitiv eine kaufen, 2 hätte ich schon gerne, glaube ich. Aber das Jahr ist lang und es gibt genug Sachen, wo man vielleicht sich was schenken kann. Ich warte einfach mal, dass meine Frau mich mal wieder fragt, hey, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ich hätte da eine Idee. genau, aber bis dahin schauen wir uns jetzt erstmal die
Ich glaube nicht, dass du das aushältst, das Schiff nicht zu haben, weil dein Geburtstag
ist Nein, das zweite davon. Die zweite Variante. Da kann ich vielleicht warten, ja.
Ja. Trend geht zum zweiten Gauntlet.
Definitiv. Finde ich immer noch schade, dass sie Gauntlet Fighter genannt haben, weil es halt einfach nicht der richtige Name ist des Schiffs, aber ja, da bin ich eben ein bisschen penibel. Gut, schauen wir uns die Fähigkeit von Bo-Katan auf dem Republikschiff an. Die heißt, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Deplete Token nehmen und ein Objekt in Reichweite 1 bis 2 deines Primärwinkels wählen. Wenn du das tust, kann ein anderes freundliches Schiff eine Zielerfassungsaktion auf dieses Objekt durchführen. Ist also ein reiner Unterstützer. Ja, ich fliege, ich kann theoretisch auch ein rotes Manöver fliegen, also ich könnte...
Geht auch nur im Frontwinkel, ne?
Genau, ich könnte stehen bleiben, ich könnte in der Ecke fliegen, also das sind ja die roten Manöver, und dann muss ich halt ein Schiff auswählen, oder nehme ich einen Deplete-Token, dann kann ich ein Schiff in meinem Frontfeuerwinkel auswählen und kann sagen, okay, du kannst jetzt hier eine Zielerfassung auf das eine Schiff nehmen. Also das ist halt, ich weiß nicht, es ist halt ein Unterstützer.
Geht so.
Es ist ein Unterstützer-Ding. So. Ich glaube, ich finde die andere Bo-Katan interessanter, kommen wir aber gleich nochmal zu.
Kommt mit INI 4, von daher...
Ja.
Das heißt, die 1, 2, 3er sind durch. Das heißt, man kann, das wirkt sich nur auf andere 4, 5, 4er aus, 5er oder 6er. Mhm. Zusammen mit ein paar Jedis könnte es vielleicht ganz nett sein. Die Sache ist die, ich habe ihn im Frontfeuerwinkel, in 1 bis 2. Ich habe 3 Angriffswürfel oder sogar 4, die ich anwenden kann. Aber ich würde jetzt gerne das reduzieren, damit ein anderes Schiff einen Lock kriegt.
Ja. Schwierig. Ja,
also es ist schwer zu sagen. Also gut, was besser ist wie ein Würfel mehr, ist in Theorie eigentlich eine Zielerfassung, würde ich sagen. Von daher, wenn man jetzt wirklich keinen Modifikator hat und der ist in Reichweite 1 vor einem und man hat auch keine Chance, irgendwie nur einen zu bekommen, weil rot oder sonst was. Vielleicht sage ich, komm, dann werfe ich 3 unmodifizierte Würfel anstatt 4 und dafür bekommt mein Jedi um die Ecke, ne, der auch 3 Würfel hat, kriegt der eine Zielerfassung. Ich würde es tun.
Ich frage mich jetzt halt aber nur, macht es nicht dann mehr Sinn, jetzt gehen wir mal davon aus, dass das Schiff muss ja auch, nee, muss nicht, aber macht das nicht, also hier kann ich jedes Schiff nehmen, was selbst keine, es muss eine Zielerfassungsoption haben. Lock Action. Das heißt, dann könnte ich ja theoretisch, was ich dann vielleicht sogar sinnvoller finde, statt dem Deplete-Token dann lieber einen Stress nehmen, um dann eine Zielerfassung zu koordinieren. Ich meine, ich kann ja danach, es gibt ja ein paar blaue Manöver.
Ja, gut, wenn da hast du Ansicht, was jetzt hier zieht, ist natürlich, falls du halt ein rotes Manöver fliegst.
Ne? Ja, stehen bleiben oder die 3 Ecken.
Dann könntest du nicht koordinieren, aber du könntest die Fähigkeit nutzen.
Ja, also
weil du hast ja dann keine Aktion mehr, wenn du rot geflogen bist, richtig. Aber dafür könntest du deine Schiffsfähigkeit benutzen, solange das Manöver halt, wie gesagt, auch voll ausgeführt hast.
Genau, dafür ist es dann in Ordnung, aber...
Ja, es ist halt ein bisschen situativ, es ist nichts, worauf man hinarbeitet unbedingt. Nee. Aber wenn sich das in Punkten auch niederschlägt, dass das nur so eine situative Geschichte ist, könnte es immer noch okay sein.
Und es ist halt auch, man muss es ja vielleicht auch mal an der Stelle nochmal sagen, es ist ja das erste große Base-Schiff für die Republik. Es gibt ja noch keins.
Tatsache,
das ist das erste Schiff, ne? Was wir hier als mit großer Base haben. Von daher, okay.
Und es kann koordinieren.
Und es kann koordinieren, wenn auch und nur
verstärken.
Rot, wo es geht.
Mir gefällt es gut für die Republik.
Ja, finde ich super, definitiv. Es gibt einen weiteren Republik-Piloten in der Gauntlet. Das ist auch ein limitierter in die Zweier-Pilot. Night Owl Liberator. Gleiches Deadline, hat einen schönen Flufftext mit drauf, ist halt ein auf ein limitierter, nicht limitierter Pilot, eigentlich irgendwie schon. Also es ist ganz komisch.
Er gilt aber als limitiert damit, das heißt.
Er gilt als limitiert, ja. Also du kannst ihn nur einmal wirklich reinnehmen.
Kommt vielleicht die Dedicated-Fähigkeit der Republik, kann man drauf anwenden sogar. Fällt mir gerade zum Rande.
Stimmt, an. Richtig. Dedicated, ja? würde funktionieren, ist richtig. Ist cool, kann man machen. Gucken wir in die, was haben wir hier? Das ist eine Titelmodifikation, Titel- und Modifikationsdots wird hier benötigt. Ist der Titel Gauntlet, ist nur nutzbar auf einem Gauntlet-Fighter, wer hätte es gedacht, und auch nur für die Republik oder Separatisten, also dann die alte Zeit quasi. Hat zwei nicht selbstständig wieder aufladbare Charge-Tokens und hat folgenden Text. Während der Systemphase darfst du ein Charge ausgeben, um eine aufgedeckte Schadenskarte mit dem Typ Schiff zu reparieren. Zusätzlich erhält dieses Schiff dann noch einen Crew-Slot. Okay.
Super.
So mit Face-Up-Ship haben sie es ja so. Also gerade, haben ganz viel. Aber
gerade hier ist es keine Aktion. Das heißt, du kannst die fiese Schiffskarte, die Würfel, ein Verteidigungswürfel weniger, die kannst du hiermit reparieren.
Und
gerade die ist bei dem Schiff halt wirklich ganz fies, weil es hat jetzt zwei Verteidigungswürfel.
Ja.
Wenn du runtergehst auf eins, schwächt es das Schiff erheblich. Und du kannst den normalerweise nicht reparieren. Es ist ja keine Aktion, das zu reparieren, den Grit. Und damit kannst du es wegmachen. Das ist perfekt.
Super. Ja, und es kostet dich halt auch nicht mehr. Also das ist schon...
Du gibst den Charge aus, in der Systemphase bist du es direkt schon los.
Ja.
Das heißt, für die kommende Runde hast du es schon weg. Toll. Oder halt andere Schiffskarten, die dich stören. Ein Crew-Slot, ich bin gespannt, wie viel Crew-Slots er an sich hat. Aber ich tippe mal, das Ding hat wahrscheinlich zwei Crew-Slots. Und ich kann mir vorstellen, damit hat es eventuell sogar drei.
Ich bin gespannt, ob sie es abhängig auch von der Fraktion machen. Ob du unterschiedliche Slots eventuell auch fraktionsabhängig hast, weil wir wissen ja, dieses Schiff ist ja für mehrere Fraktionen verfügbar.
Vielleicht mit Titeln, denke ich mal, werden sie da ein bisschen was hinherschieben. Ich denke, die werden es einheitlich halten. Kann ich mir gut vorstellen, also zumindest zu Anfangs, sei denn, die finden irgendwelche Balancing-Probleme und dann vielleicht gibt es ja noch andere Titel, die sie noch nicht gespoilert haben.
Kann
ich mir auch vorstellen.
Das kann ich mir auch vorstellen. Also ich hoffe,
die dann auch nochmal variieren irgendwie.
Ich hoffe ja immer noch auf Blood Brother heißt die, glaube ich. Das ist ein Schiff von einem rot-schwarzen Sabrak. Ich habe jetzt keinen Namen genannt. Das heißt, mir kann jetzt keiner Spoiler vorwerfen. Wäre dann aber wahrscheinlich auch eher Scum-Seite. Müssen wir mal schauen. Könnte spannend werden. Ich würde jetzt mal einen Sprung machen und würde jetzt erstmal die Gauntlet abschließen mit den drei Separatisten-Piloten noch und dann die anderen zwei Karten angehen, nur nicht, dass du dich wunderst. Wir haben nämlich ja entsprechend noch drei weitere Gauntlet-Piloten bekommen, diesmal für die Separatisten. An der Statline ändert sich nichts und auch an den Aktionen ändert sich hier in der Fall nichts. Wir haben einen Ini-2er, auch hier wieder einfach nutzbar. Deathwatch Warrior, den haben wir bekommen. Ja, ist im Grunde der separatistische Counterpart zum Night Owl Liberator. Okay, haben wir schon drüber gesprochen. Wer interessant ist, das ist Pre-Whistler. Das ist der Leader of the Death Watch. Das ist ein Ini-3er-Pilot. Der bekommt zwei wieder aufladbare Charge-Tokens mit auf die Statline und hat folgende Fähigkeit. Während du einen Angriff durchführst und die Initiative des Verteidigers gleich oder höher ist als deine, darfst du 2 Charges ausgeben, um einen zusätzlichen Angriffswürfel zu werfen. Das kann ganz schön wehtun, weil, geil, also Ini 3, das heißt, alle Gegner, die Ini 3, 4, 5 und 6 haben, können von Pre-Whistler ganz schön eins draufkriegen.
Alle zwei Runden,
ja, genau.
Ja. Alle zwei Runden ein extra Angriffswürfel, ob nach vorne oder nach hinten, ist egal. Oder falls er ein Torpedo schießen darf, was ich nicht glaube und auch nicht weiß, könnt ihr sogar da einen Würfel dazuhauen.
Perform an Attack, genau.
Es ist, weil also es ist einfach nur ein Angriff. Es ist nicht definiert, was für eine Art von Angriff.
Das ist schon
stark. Finde ich sehr stark. Werden wir viel sehen, bin ich mir sicher.
Ja, also ja, definitiv. Den werden wir sehen. Vor allem, ich meine, wenn du dann auf Ini 1 bist und einfach mal 5 Angriffswürfe rauswerfen kannst, ouch.
Ouch. Ja, wird richtig gefährlich sein.
Ja.
Außer gegen niedrige Schwärme, da wird es normal sein, aber klar, gegen alles andere.
Aber wow, selbst gegen niedrige Schwärme, also man Ini 3er Pilot hast, siehst du wahrscheinlich auch in einem, ja, ich meine, du meinst die so einer Schwärme, meinst du wahrscheinlich.
Genau, ja, Ini 1 und Ini 2 Schwärme.
Da macht er wenig Sinn, aber grundsätzlich aber gucken, sehen wir viele Dreierpiloten und mehr darüber hinaus.
Ja, mal schauen, wie Schwärme in welcher Art zukünftig gespielt werden. Ja. Müssen wir immer schauen, aber dazu kommen wir auch gleich.
Da kommen wir gleich nochmal zu, genau. Wir gucken uns die letzte Gauntlet-Pilotin an. Den Namen haben wir gerade schon mal gehört, Bo-Katan. Hier in dem Fall als Whistlers Lieutenant. Die ist eine Ini 4 Pilotin auch wieder und hat einen wieder aufladbaren Charge, den sie mitbringt, und folgende Fähigkeit. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert wird, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, erhält das Schiff einen Strain Token, um dafür einen roten kein Stress Marker oder einen orangenen Token abzulegen. Auch ein bisschen schwierig, das immer so ins Deutsche zu übersetzen, aber nochmal kurz aufgedröselt. Freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2, also auch sie selber kann das sein. Das heißt nicht ein anderes freundliches Schiff. Und bevor dieses Schiff aktiviert wird, darf Bo-Katan einen ihrer Charges ausgeben, der sich jede Runde auflädt. Und wenn sie das macht, dann kann dieses Schiff, was sie ausgewählt hat, einen Strain Token nehmen, um eventuell, was ist ein nicht roter Stressmarker? Eine Zielerfassung.
Ein Deplete. Strain.
Ja, also ein Deplete, ist gut, Strain für Strain macht wenig Sinn, aber da wäre auch.
Das andere Schiff.
Wenn es ein anderes Schiff ist, genau. Ja, wobei, nein, dieses Schiff erhält einen Strain Token, um dafür einen nicht roten, einen roten Nicht-Stressmarker
zu entfernen. Entschuldigung, also, ja, genau. Dieses Schiff. Okay.
Genau.
Also, das heißt, man kann das auf sich selbst machen. Mhm. Man kann praktisch die Bleed gegen Strain tauschen, zum Beispiel, oder die Zielerfassung des Gegners runternehmen, sich dafür einen Strain nehmen, weiß ich nicht.
Also ich sag's mal, bevor ich mir einen Zielerfassungsschuss reinfahre, weiß nicht, ob das vielleicht sinnvoll ist, die Zielerfassung abzulegen. Gut, orangene
Tokens. Wenn der Gegner ein Torpedo hat, okay, dann würde ich auch sagen, weg mit der Zielerfassung. Ja. Aber orangene Tokens, ja, schön. Zum Beispiel Traktor eventuell.
Ja.
Nee, ist Quatsch. Nein, ist nur eine. Nein, macht keinen Sinn. Ein Traktor ist dem Schiff egal, das ist ein großes. Disarmed, falls man aus irgendeinem Grund einen Entwaffnet Marker hat. Aus welchem Grund auch immer, ich wüsste nicht welcher. Ja, dann würde ich auch tauschen.
Ja. Also es ist halt auch wieder, Bo-Katan ist offensichtlich eine primäre Supporterin, sowohl für die Republik als auch für die Separatisten aktuell.
Vielleicht ein Jam, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ist ein Support, aber ich sehe noch nicht so richtig den Nutzen. Ich bin mir aber sicher, dass den irgendjemand finden wird.
Ach klar. Also wenn ich jetzt aber zwischen Bo-Katan und Pre-Whistler wählen müsste, wäre Pre-Whistler einfach nur rein aus dieser brutalen Fähigkeit meine Wahl. Ich bin ja eh lieber sehr offensiv am Spielen, also von daher mag ich Pre-Whistler da doch lieber mehr. Gut, gucken wir uns die 2 letzten Karten an und dann lasse ich René auch mal ein bisschen was erzählen, also ein bisschen mehr als bislang. Wir haben nämlich noch 2 Karten aus dem Cardpack gezeigt bekommen, einen, den wir schon kennen und einen, von dem wir zumindest gehört haben, dass er mit reinkommt, jetzt aber auch offiziell vorgestellt wurde, und zwar fangen wir mit dem auch an, ein Ini-4er-Pilot im TIE Fighter, es geht um Moff Gideon, kennen wir auch aus The Mandalorian. Und der kommt mit 2 wieder aufladbaren Charges und hat folgende Fähigkeit. Und ich hoffe, ich habe sie jetzt einigermaßen richtig übersetzt. Während ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 bis 3 verteidigt und noch bevor Angriffswürfel geworfen werden, darfst du einen Charge ausgeben und ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger wählen. Wenn du das tust, können die Verteidigungswürfel während dieses Angriffs nicht modifiziert werden und das gewählte freundliche Schiff erhält einen Strain-Token. Auch hier wieder viel Text, viel Inhalt, aber es ist eigentlich relativ simpel. Ja, so ein gegnerisches Schiff in Reichweite 1 bis 3 verteidigt. Ne, das ist klar. Bevor Angriffswürfel geworfen werden, kann Gideon sagen, hey, ich gebe hier meinen Charge aus und nehme entweder sich selber, das heißt nämlich auch hier wieder nicht another friendly ship, sondern a friendly ship, also Gideon ist ja zu sich selber auch freundlich, also kann er sich selber wählen oder ein anderes Schiff in Reichweite 0 bis 1 um sich herum und um den Verteidiger herum. Entschuldigung, das kann trotzdem er selber sein, wenn er gut steht. Ja, es muss, man muss den Verteidiger nehmen und 0 bis 1 um den Verteidiger herum, da wählt er ein Schiff aus und wenn er das macht, dann kann der Verteidiger seine Würfel nicht modifizieren, aber dieses eine Schiff, was wir ausgewählt haben, das erhält einen Strain. Das heißt also nicht der Angreifer muss hier diesen Strain erhalten, sondern irgendein Schiff in Reichweite 0 bis 1 zum Verteidiger.
Genau, das heißt auch, Text wieder. Auch er, ist das ein anderes freundliches Schiff? Nein, ein freundliches, das heißt auch er selber. Das heißt, du kannst das so machen, ich, Moff Gideon, fliege auf meinen Gegner zu, gehe in Reichweite 1, gebe mal vorher meinen Charge aus vom Angreif, sage jetzt, haha, du darfst deine Verteidigungswürfel nicht modifizieren, hihi, dafür kriege ich aber einen Strain. Das war die Kurzfassung.
Das war die Kurzfassung, ja, also es ist...
Die sehr kurze Fassung, ja. Dasselbe Spiel kann man mit einem anderen freundlichen Schiff machen, das in der Nähe ist. Auch schön.
Ich finde ihn.
Man kann auch mit Fähigkeit auf ein anderes Schiff übertragen. Das heißt, das andere freundliche Schiff, das den Verteidiger angreift, kannst du auch damit unterstützen. Mhm. Das heißt, ja. Da das auch 2 Charges hat, wiederkehrende Charges hat er 2 Stück. Das heißt, du kannst das in einer Runde 2-mal nutzen.
Ja.
Und dann jede Runde noch jeweils wieder 1-mal.
Aber das ist stark. Ist auch eine starke Fähigkeit alleine von der Tatsache, dass du halt sagen kannst, hey, du Schiff darfst deine Würfel nicht modifizieren. Das heißt, du darfst nicht neu würfeln, du darfst keine Fokus ausgeben, keine Evades ausgeben, nix. Das, was du würfelst, ist dein Ergebnis.
Genau.
Du kriegst dann
zwar einen Strain, aber ganz ehrlich, der Strain ist mir egal, wenn ich schon weiß, dass ich schon da, ich sag mal, genug Feuerkraft geparkt habe, um ein Schiff abzuschießen, ja. Finde ich ziemlich toll. Ini 4 finde ich gut, finde ich nicht so übertrieben. Ich wäre jetzt irgendwie doof gewesen, denen eine 5 zu geben oder so. Wäre zu viel gewesen für meinen Geschmack. Die 4 gefällt mir gut bei ihm. Eine 3 wäre ich auch zufrieden gewesen.
Ich sehe den auch in einem schönen Thai-Schwarm, kann ich mir den auch ganz gut vorstellen noch immer. Also ich meine, der ist vielleicht nicht prädestiniert für einen Thai-Schwarm, weil er primär ja eher so vielleicht auch, ne, Angriffsschiffe mit mehr Angriffen unterstützen möchte an der Stelle, aber trotzdem auch in so einem Teilschwarm mit einer mit einem Hole Runner drin, vielleicht mit einem Inferno, mit der Inferno Staffel kann ich mir trotzdem immer noch ganz gut vorstellen. Gerade wenn man jetzt mal Inferno nimmt und du hast Same Runner, die erstmal ihre Fähigkeit verwendet, um dem Gegner eine verdeckte Schadenskarte zu geben, und dann hast du zusätzlich noch Gideon Hask mit drin und der hat dann plötzlich einen Angriffswürfel mehr, ist vielleicht auch in der Reichweite 0 bis 1, sollte er sein zum Gegner, und hat dann plötzlich statt 3-4 Angriffswürfel, da macht so ein Moff Gideon auch ganz toll Sinn. Also ich finde es cool, den werde ich mir auf jeden Fall genauer angucken, mal ein paar Staffeln mit basteln.
Ja, ich muss mal schauen, wo der reinpasst. Ich weiß es noch nicht. Der wird cool auf jeden Fall.
Ja, also ich finde es schön, dass überhaupt das Imperium oder der TIE Fighter hier auch nochmal Nachschub bekommt an Karten. Schön, dass es nicht nochmal ein Release von dem TIE Fighter gibt, weil noch mehr brauche ich jetzt nicht im Schrank, aber trotzdem. Ist eine coole Geschichte. Kommen wir zum letzten releaseden Schiff oder zur letzten releaseden Karte. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, der ISB Jingoist, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Es gibt auch keine richtige Übersetzung davon, habe ich gemerkt. Es ist aber keine wörtliche.
Irgendjemand hat mir mal eine Übersetzung an die Hand gegeben. Ich hab's vergessen. Es tut mir leid.
Also Definition habe ich gefunden davon, aber das ist jetzt Jinguismus sozusagen.
Ah, ja, genau. Ich glaube, so hatte ich es auch. Ist auch wurscht. Ich glaube, darum geht es jetzt auch.
Geht auch so ein bisschen Richtung Ultranationalismus.
Ja, das würde ja passen. Das ist ja so ein ISB-Typ, ja, imperiale.
Der ist überzeugt, dass die Galaxie Frieden und Ordnung braucht.
Ja, imperiale Schutzbüro. Ja, so, ich glaube, so wird es im Deutschen übersetzt. Egal. Den kann man zweimal einsetzen. Ist auch ein INI-4er-Pilot und hat die folgende Fähigkeit. Bevor du angreifst, darfst du ein gegnerisches Schiff in Reichweite 0 bis 1 in deinem Primärwinkel wählen. Wenn du das tust, erhält das Schiff einen Deplete- oder Strain-Token deiner Wahl, es sei denn, es entscheidet sich, einen grünen Token abzulegen. Ein schöner Unterstützer, schön um den Gegner frühzeitig so ein bisschen seine Stärke zu nehmen, vor allem, weil sowas ja auch, also er kriegt entweder richtig Probleme, weil die Bleed oder Strain, also ja, macht schon Sinn. Dem kannst du halt aber auch alles wegnehmen, was grün ist, auch ein Verstärken. Finde ich immer gut. Das finde ich.
Ja. Also er muss nicht wegnehmen, man ist ja freigestellt, ob man den ablegt, den grünen Token oder nicht. Aber dann, wie gesagt, er darf mit dem Gegner aussuchen, was er bekommt, ein Deplete oder ein Strain. Und das macht's super, super spannend. Das heißt, wenn der Gegner, den du vor dir hast, ein gutes Ziel abgibt, hey, dann haust du den Strain rein. Wenn du weißt, du kannst vielleicht sogar einen Inni-Kill machen bei dem, perfekt, um das zu unterstützen. Oder du merkst, ich muss gucken, ich bin jetzt doof geflogen, ich unterstütze meine eigenen Schiffe, ich gebe dem Deplete. Dann überlegt er sich zweimal, ob er seinen dicken Torpedo schießt oder was auch immer. Und das ist richtig super vielseitig. Auf die freue ich mich aus dem Cardpack bisher am meisten.
Also ich, wie gesagt, freue mich sehr, dass das Imperium hier nochmal ein bisschen Liebe
bekommt. Genau, weil der ist ja auch in dem Mandalore Cardpack.
Genau.
Pride of Mandalore,
irgendwas, ich weiß
ja mehr. Und der ISB Jinguist. Wissen wir eigentlich noch, was alles im Cardpack ist? Ich glaube, wir wissen's, aber ich habe jetzt leider kein Bild vom Cardpack parat.
Ja, ich weiß, was du meinst und ich weiß auch, wo ich es jetzt schnellstmöglich herbekomme.
Das ist total gut, wenn du das weißt, dann mach das einfach mal.
Ja, ich suche gerade. Ich scrolle mal ein bisschen in meine Timeline hoch, weil wir haben ja von AMG zuletzt ja auch ein paar Boxshots bekommen. So ist es, glaube ich, am sinnigsten gesagt. Und da war dann auch waren auch ein paar zusätzliche Karten noch zu sehen. Ich versuche
zum Beispiel im Asmodee Shop, wo ich gerade bin.
Du bist
im Asmodee Shop. Da habe ich es jetzt gerade mal geöffnet.
Pride of Mandalore heißt es.
Also wir haben einmal den Mandalorian Royal Guard im Fangfighter drin, beziehungsweise zwei, weil das ist ja ein Doppelter. Darf man ja zweimal nutzen pro Staffel, deshalb werden da auch zwei drin sein, bin ich mir sehr sicher. Genau. Dann den Moff Gideon, den hatten wir gerade im TIE Fighter und zweimal den ISB Jinguist und dann haben wir vier Rebellen Fangfighter.
Ja.
Vier Stück. Aber Fenrau? Der wurde schon mal gespoilert. Clan Ren Volunteer, das ist auch wahrscheinlich auch ein limitierter, generischer oder sowas. Eventuell dann irgendeinen Namen, den wir nicht kennen. Und, ich kann es nicht lesen. Ich glaube, es könnte... Ist es Sabine Wren nochmal?
Nee.
Bin mir nicht sicher, wer ist das?
Du meinst, also oben steht Bodika Wen...
genau, Bodika irgendwas.
Und der Dirk kommt auch, Dirk Olodin. Und der
Dirk,
ja, gut. Also Dirk, schön, also, dass du dabei bist.
Vier Fangfighter, drei mit Namen, einer davon ist Fenrau und ein generischer, auch noch für die Rebellen. Die sind nicht gespoilert worden, wird es wahrscheinlich noch geben. Zu Weihnachten vielleicht von AMG als Spoiler.
Ja, anzunehmen.
Ja, dann, wir haben mal drüber gesprochen.
Genau, also man sieht jetzt ja auch, das kann man vielleicht nochmal an der Stelle ganz kurz ansprechen, da werden wir jetzt nicht auf die Karten direkt eingehen, aber wir sehen, dass Satine Kryce, also das ist ja, die Schwester von Bo-Katan, die Herzogin von Mandalore, die gibt es als Crew-Karte mit zwei wieder aufladbaren Charges. Es gibt den Prime Minister Almec, den wird es geben, wahrscheinlich auch Crew, der hat eine Setup-Fähigkeit. Bo-Katan gibt es wahrscheinlich auch als Crew oder als Gunner, wissen wir nicht genau. Und Gar Saxon, der sieht mir sehr, so vom Textaufbau sehr nach Gunner aus. Ich glaube, auf dieses Pack kann man sich sehr freuen. Ich glaube, dass da ist für jeden was drin.
Genau. Wenn ihr nichts mit den Leuten mit dem Namen anfangen könnt, schaut euch einfach mal die Clone Wars an. Ja. Die ganze
Mandalore-Reihe,
genau. Handlungsstrang war großartig und da kommen die auch alle vor.
Clone Wars und Rebels, das solltet großartig. Ihr euch da definitiv
Rebels, sagen. Ja.
Genau. Gut, so viel an dieser Stelle zu den releaseden Karten, zu dem, was wir jetzt von AMG offiziell vorgestellt bekommen haben. Es ist viel, es kommt eine ganze Menge. Es kommen halt auch eine ganze Menge Schiffe. Also eine ganze Menge. Ja, eigentlich sind es ja nur wirklich zwei, aber es fühlt sich halt an wie so viele, weil halt so viele Fraktionen plötzlich abgedeckt sind. Ich freue mich sehr drauf und wir wissen aktuell, dass das Ganze im Februar ein Release-Date hat, laut dem Asmodee-Shop am 25.02. Ob das jetzt wirklich dann auch, ich sag mal wirklich auch an diesem Tag überall da sein wird, das kann man natürlich jetzt noch nicht so ganz klar sagen, wobei es bisher eigentlich immer gepasst hat. Wir können ja vielleicht ganz kurz, René, wenn du mir die Möglichkeit noch gibst, bevor wir über das nächste Thema sprechen, gibt es die Gauntlet schon im Asmodee-Shop? Und wenn ja, was wird denn da für ein Preis aufgerufen? Dann hat man ja vielleicht mal so einen Ansatz.
Meine nicht. Also ich meine nicht, dass die drin ist.
Weil das Pride of Mandalore Pack ist ja drin.
Ja, und die Razor Crest ist auch drin.
Die Razor Crest?
Pride of Mandalore hat auf jeden Fall mit $25 wird das aufgerufen. Hier sind... Wie viel war es gewesen? Ich glaube 50 Karten drin oder so. 50 Upgrade-Karten. Also das ist ein riesen Card-Pack, nicht so ein kleiner. Es ist wirklich echt viel Zeug drin.
Ja.
$25, wahrscheinlich dann 25 Euro am Ende.
Mhm.
Kann ich damit leben.
Die Razor Crest liegt bei knapp $38 aktuell im Shop.
Ja, gut. Also auch so 40 Euro oder sowas.
Ja, also von daher ist unsere Schätzung mit 50, vielleicht dann sogar ein bisschen teurer noch, die Gauntlet. Also wenn die Razor Crest als Medium Base schon so teuer ist, man, natürlich ist es viel Geld. Man sollte sich da vielleicht wirklich zweimal überlegen, ob man sie sich einfach ins Regal stellen will oder ob man die Fraktion auch wirklich aktiv spielt. Also ich würde sie mir auch fürs Regal kaufen, bin ich ganz ehrlich. Aber das ist halt immer so eine Sache, da muss jeder für sich selber wissen, was er machen möchte.
Ja. Oder man hat einfach den Sammeltrieb und will alles haben, ja. Dann ist das einfach so.
Gotta catch them all. Ne?
Ja.
Gut, okay, so viel zu den Karten. René, ich übergebe jetzt endlich mal an dich. Dann darfst du auch mal ein bisschen was erzählen. Wir haben ja ein bisschen was gehört von AMG noch.
Ja, was haben alle schon gehört und gesehen? Der AMG Stream war gewesen am Donnerstag, wenn mich nicht alles täuscht. Heute Sonntag übrigens, wo wir gerade aufnehmen. Am Donnerstag war der X-Wing Stream von AMG, da haben sie neue Regeln vorgestellt und auch das Ganze im Rahmen eines Szenarios, das sie gespielt haben. Oh, ein Szenario.
Okay. Oh, ein Szenario.
Warum ein Szenario, dazu kommen wir gleich. Ich würde gerne mit euch einfach mal ein bisschen die Regeln durchgehen, die jetzt da vorgestellt wurden und wie die sich dann zukünftig uns präsentieren und dann ab dem nächsten Regel-Update, das auch erst in nähere Zukunft kommt, dann erst dann auch offiziell gelten und gespielt werden sollen. Denn warum sollen die erst dann gespielt werden? Weil all die Regeln, die jetzt kommen, verändern das Spiel wieder mal gravierend und vor allen Dingen tun sie auch die Wertigkeit der Piloten dadurch völlig verändern. Manche Schiffsfähigkeiten sind dadurch einfach nicht mehr gut, manche sind dadurch viel, viel besser und die aktuellen Punkte stellen das nicht richtig dar und deshalb, wenn man jetzt mit den aktuellen Punkten mit den neuen gespoilerten Regeln spielt, ist es einfach nicht ausbalanciert.
Mhm.
Das gleich vorweg dazu. Die haben gesagt, spielt's nicht mit den Regeln, es gibt Durcheinander, es passt nicht zu den Punkten. Wer es aber einfach mal ausprobieren will mit ein paar generischen Schiffen, ich denke, das kann man auf jeden Fall machen. Ich denke, da soll es kein Problem geben. Es geht einfach nur um die wilden Pilotenfähigkeiten, die manche halt haben. Okay, was haben sie alles so geändert? Und zwar das Gravierendste und Spannendste fand ich jetzt am Anfang, war auf jeden Fall, dass wenn man ein anderes Schiff bumpt oder vielmehr überschneidet, so heißt es ja richtig, was passiert da? Das heißt, wenn man ein freundliches Schiff bumpt, sage ich jetzt, was passiert? Man würfelt einen Würfel und bei Hit oder Crit bekommt man einen Schaden und man überspringt die Aktionsphase. Sprich, Aktion ausführen? Nein. Das ist neu. Das tut weh.
Gut, also Aktion nicht ausführen kennen wir ja. Das gab es ja schon vorher.
Das kennen wir schon.
Genau, aber
auf jeden Fall, dass wenn du ein eigenes Schiff bumpst, freundliches Schiff bumpst, einen Würfel werfen und dann bekommt das bumpende Schiff sozusagen bei Hit oder Crit einen Schaden. Das ist neu. Das heißt, schlecht fliegen wird jetzt richtig bestraft.
Das ist richtig.
Okay. Und das heißt, dieses Intentional Bump, wo man selber versucht hat, einfach nochmal, oh, ich bremse mein eigenes Schiff nochmal aus, genau, bevor es dumm fliegt, kann man immer noch machen, aber kann jetzt halt auch echt nach hinten losgehen und heftig bestraft werden und dem Gegner richtig gut in die Karten spielen. Wo wir beim Gegner sind, was passiert, wenn man einen Gegner bumpt? Da gibt es erstmal keinen Schaden, sondern überspringst auf jeden Fall den normalen Aktionsstep. Aber dafür darfst du einen Fokus oder eine Calculate-Aktion ausführen, je nachdem, was du auf deiner Pilotenkarte aufgedruckt hast. Und dann erhältst du einen Stress.
Ja, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Ja. Das war ja auch schon vermutet, dass es sowas geben wird. Ich finde es auch gut.
Aber ist okay. Ja. Sie haben es ja so ein bisschen thematisch erklärt, hey, die rasen aufeinander zu und warum sollten die nicht aufeinander schießen, wenn die sich gerade eh schon fast gegenseitig rammen und warum sollten sie nicht konzentriert sein an der Stelle, sprich fokussiert sein?
Ja,
ja klar, spricht nichts dagegen, macht inhaltlich Sinn. Okay, jetzt kann man es auch machen. Also es ist nicht eine rote Fokusaktion oder eine rote Calculate-Aktion. Nee, also so wie Sie es gesagt haben, bleiben die Aktionen tatsächlich weiß, aber man erhält dann einen Stress danach. Ne? Und deshalb überspringt man dann auch den Aktionsschritt,
ja,
der Aktivierungsphase. Okay, also Bumpen hat eine ganz neue Dimension. So, was passiert, wenn man natürlich mehrere Schiffe überschneidet?
Ja, das ist das Wichtigste.
Genau, dann zählt eigentlich das letzte Schiff, das man eigentlich überschnitten hätte. Sprich, man legt die Schablone an, auf der Schablone sind drei andere Schiffe, das letzte Schiff zählt, das man eigentlich überschnitten hätte. Mhm. Ne? Im Endeffekt, wenn man verschiedene Schiffe überschneidet, sprich freundliche und gegnerische, zählt es immer so, als hätte man ein freundliches Schiff überschnitten. Ne? Sprich, ein Würfel Schaden und keine Aktion.
Gut, das also drüber, fällt jetzt schon mal so einiges. Drüber fliegen ist jetzt ja erstmal per se nicht schlimm. Es geht ja overlapped, heißt ja wirklich in dem Fall, wenn
die
da halt...
Die Endposition der Base liegt über der Base des eines anderen Schiffes.
Genau, selbst
das
wenn,
heißt überschneiden.
Ja, und das finde ich halt auch... Ich finde es insofern gut, weil es halt... Ich finde die Idee halt dahinter gut. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob sich das gut spielen lässt. Das kann ich jetzt nicht ganz beurteilen. Aber halt zu sagen, ja, guck mal, ich fliege jetzt in einen Block von Gegnern rein, würde jetzt mit einem Fünfer K-Turn versuche ich quasi an diesem Block vorbeizufliegen. Mist, da steht aber meiner. Mein Schiff wäre das letzte Schiff und das blockiert mir meinen Fünfer K-Turn. Dann muss ich halt diesen Schadenswürfel würfeln, um meinem freundlichen Schiff einen Hit oder einen Crit, mit einem Hit oder Crit einen Schaden zu generieren, wenn das halt blöd läuft. Finde ich halt ganz cool irgendwie. Ich weiß nicht, das wird halt sehr anstrengend in diesem Spiel selber zu sagen, okay, jetzt lege ich an, guck mal, das ist jetzt meiner, okay, ich muss jetzt meinen Bump, mein Friendly Bump muss ich jetzt auswürfeln.
Ich finde es nicht so schlimm. Ich denke, das wird nicht so oft vorkommen, dass es wirklich jetzt unübersichtlich werden könnte, weil man muss die Schablone so oder so anlegen. Ne? Und wenn man sie grob drüber hält, dürfte sogar, also falls das eigene Schiff sich gar nicht bewegt und der ganze Raum so blockiert ist, dass man sowieso auf der Stelle bleibt, dann kann man die Schablone drüber halten, da sieht man auch, welches Schiff als letztes den Weg blockiert sozusagen. Mhm. Ich denke, das ist recht leicht ersichtlich. Da mache ich mir wenig Sorgen. Ich denke, das ist absolut easy. Mache ich mir überhaupt keinen Stress damit.
Aber
man spielt natürlich jetzt anders. Ne?
Ja.
Wie gesagt, dieses bewusste Bumpen fällt jetzt definitiv raus, weil das wird direkt bestraft. Das Schöne ist sowas wie Fortressing, was manche mal hier und da gemacht haben. Oder am Anfang einfach dieses super Slowplay, sich selber ständig gebumpt, damit sie ganz, ganz langsam nur auf den Gegner zufliegen, weil sie halt offensiv starke, aber unbewegliche Schiffe haben. Das wird gnadenlos bestraft jetzt an der Stelle. Und das finde ich gut, weil das war einfach kein, absolut nicht thematisch. Ne? Das war so ein Spielelement, das es gab und es war auch okay, dass sie es gemacht haben, denn es war ja von Regeln her auch in Ordnung und alles. Können sie immer noch machen, aber haben natürlich eine 50-50 Chance, dass sie jedes Mal einen Schaden kriegen.
Das ist richtig.
Ich bin froh, dass das raus ist.
Finde ich gut.
Das macht das Spiel einfach dynamischer, beweglicher, schneller.
Ja. Was Sie ja dazu auch noch gesagt haben, also die Situation wird zwar selten auftauchen, aber wenn man in sowohl ein freundliches als auch in ein gegnerisches Schiff gleichzeitig reinbumpt, ja, weil die vielleicht einfach wirklich parallel zueinander stehen, dann zählt dieser Bump wie, als würdest du in ein freundliches Schiff bumpen.
Genau. Ja. Es ist immer freundlich. Wenn beides drin ist im Bump, gilt immer freundliches Schiff.
Genau.
Das heißt, es wird bestraft. Finde ich toll.
Ja.
So.
Thematisch.
Jetzt, genau. Jetzt sind wir auf Reichweite 0, weil wir einen Gegner gebumpt haben, uns überschnitten haben. Ne? Was darf man machen? Man darf auf jeden Fall angreifen. Auch das ist jetzt sicher. Angriffe in Reichweite 0 sind jetzt absolut safe. Aber ganz stark eingeschränkt. Angriffe in Reichweite 0 gelten ausschließlich für Primärwaffen, sprich auch für Waffen, die auf der Pilotenkarte aufgedruckt sind. Das ist anderes. Es gibt keinen Reichweitenbonus, sprich man bekommt keinen Zusatzwürfel für Reichweite 0. Den gibt es nicht. Und es gibt noch weitere Einschränkungen. Der Angreifer darf seine Angriffswürfel und auch die Verteidigungswürfel des Gegners nicht modifizieren. Das heißt, der Angreifer wirft die Würfel, die er hat, die Anzahl, das war's. Was liegt, liegt. Man kann nichts dran ändern. Ende aus, fertig ab. Reine Glückssache, der Angriff auf Reichweite 0. Man kann ihn nicht verstärken, man kann ihn nicht verbessern. Es geht einfach nicht.
Mhm.
Der Defender, der Verteidiger hingegen, der verteidigt auf Reichweite 0, der darf seine eigenen Verteidigungswürfel weiterhin modifizieren. Egal womit, Fokus, Ausweichen, irgendwas hinzufügen, irgendwelche Pilotenfähigkeiten. Aber er darf die Angriffswürfel des Angreifers auch nicht modifizieren. Auch das ist hier eingeschränkt. Also man wird sich vielleicht zweimal überlegen, will ich denn wirklich auf Reichweite 0 angreifen? Es ist halt wie Lotteriespielen. Die Chancen sind sehr schlecht, weil man selber modifiziert gar nichts. Der Gegner darf modifizieren. Also als so eine Notlösung. Ich glaube, ein Angriff auf Reichweite 0 wird dann eine Notlösung werden.
Ich glaube, die Chancen stehen halt relativ, es gibt es halt wahrscheinlich ein paar Mal mehr, weil wir ja mit dieser Road, mit diesem Road spielen, was ja schon auch dafür da
ist. Ja, ja.
Also ich glaube,
bei gleicher Ini kann es natürlich, gut, bei gleicher Ini kann es mal öfters mal passieren, aber man weiß ja, was passieren könnte und man kann ja vorausplanen, um die Chancen dahingehend zu minimieren.
Ja.
Dass man lieber ein Manöver wählt, das einen da wegbringt aus der Situation, als wenn man dann so einen, sag mal, nutzlosen Reichweite 0 Angriff hat und man ist mal auf Reichweite 0. Man dürfte dann ja einen Fokus nehmen, ne? Und dann Stress holen. Den könnte man dann zum Verteidigen einsetzen zum Beispiel.
Ja.
Aber will ich dann gestresst sein für nächste Runde und kann dann, ich sag mal, keinen K-Turn machen oder was auch immer ich dann vorhatte? Oder, keine Ahnung, mein Wendemanöver in irgendeiner Form, wie es er weiß, dann kriege ich den Stress nicht los. Also ich denke, man wird es vermeiden wollen, die Reichweite Null-Situation zu kommen. Es bringt halt wenig Vorteile. Also in seltenen Fällen. In manchen mag es wünschenswert sein, aber ich denke mal, da sind wir unter 10%.
Was in Zukunft auf jeden Fall, ja.
Ja, klar. Was ebenfalls die Reichweiten-Null-Angriffe nochmal so ein bisschen interessanter macht, sind natürlich die Piloten, die Fähigkeiten haben mit Reichweiten-Null. Beispiel Zeb Aurelius oder Captain Oikon an der Decimator. Oder Avil Krinit, Rebellen-Arwing. Mhm. Die haben ganz tolle Sachen, die dürfen auf Reichweiten-Null angreifen und andere Sachen. Das ist schön, was passiert mit denen. Also sie haben gesagt, die kriegen einen Errata oder einen Bonus. Es kann zum Beispiel sein, dass sie weiterhin einen Reichweitenbonus bekommen der Situation oder eventuell also tatsächlich einen Errata bekommen mit einer Änderung von der Fähigkeit. Kann passieren, aber auf jeden Fall definitiv wird für die was gemacht, damit diese Piloten nicht nutzlos bleiben in der Zukunft.
Also ich hatte es sogar so verstanden, dass sie definitiv den Range-Bonus bekommen, den sie normal auf 1 haben. Nur dass
ja, sie wahrscheinlich. Also sagten, sie bekommen den Range-Bonus wahrscheinlich, also sehr wahrscheinlich, aber in welcher Form und wie genau, haben sie nicht gesagt. Also
es wird bisher ja
glauben sie an einen +1-Würfel zum Angreifen auf Reichweite 0. Aber es kann tatsächlich sein, dass stattdessen einen Errata gibt und eine ganz andere Fähigkeit bekommt. Kann auch passieren. Sie haben es noch offen gelassen, aber die werden auf jeden Fall nicht vergessen an der Stelle,
ja. Damit
die weiterhin auch einen Grund gibt, die Piloten zu spielen.
Das ist richtig. Ja. Also ich find's in Ordnung. Ich muss hier ehrlicherweise gestehen, also wenn sie den Bonus geben, dann ist es definitiv gut. Also warum nicht? Ja, das wäre das Sinnvollste. Das würde den wenigsten Ärger wahrscheinlich machen. Aber gut, das...
Genau. Und vor allen Dingen finde ich es auch ganz einfach, weil die werden sowieso punktetechnisch neu bewertet, die Piloten.
Ja.
Von daher kann man das einplanen und dann ist okay. Ne? Dann haben sie immer noch ihre Daseinsberechtigung, wenn die Punkte stimmen.
Das stimmt.
Ja. An sich verzeiht das Spiel jetzt ein paar Fehler weniger, haben wir jetzt gemerkt durch die Bumps, gerade wenn man in freundliche Schiffe reinbumpt. Und jetzt kommen die Hindernisse, die es im Spiel gibt, sprich Asteroiden, Trümmerwolken und Gaswolken. Auch die verzeihen jetzt deutlich weniger Fehler. So eine ganze Menge. Wir fangen einfach mal an mit dem Klassiker an, Asteroiden. Da gibt es eine ganze Menge verschiedene, von groß bis klein. Was passiert, wenn man drauf landet oder drüber fliegt? Man bekommt jetzt definitiv einen Schaden. Bumm, sofort, instant. Einfach so, kann man nichts dagegen tun. Und dann würfelt man noch einen Würfel und bei Hit oder Crit bekommt man einen weiteren Schaden. Das heißt, man kann bis zu 2 Schaden bekommen, wenn man auf einen Asteroiden oder drüber fliegt.
Also mindestens,
das tut schon mal
mindestens einen, weh. Maximal 2.
Genau. Mindestens einen, maximal 2. Ja, netterweise kein Crit haben sie weggelassen, weil sonst könnte ja ein TIE Fighter beim Drüberfliegen direkt platzen. Das wäre einfach nicht schön fürs Spiel. Beim neuen Spieler könnte das auch ganz blöde Gefühle auslösen, wenn er doof fliegt, das Schiff direkt explodiert.
Ja, so ein TIE
Fighter. Muss nicht sein. Ja. Sieht zwar schön aus im Film, aber im Spiel wäre es einfach nicht angemessen. Ja.
Aber finde ich, sinnvoll, finde ich gut. Also allein dieser safe Schaden macht den Asteroiden einfach auch nochmal richtig gefährlich.
Auf jeden Fall. Also ich finde so ein Ding, ich bin Ass-Spieler, ich nehme fette Riesen-Asteroiden mit. Auf jeden Fall. Das ist sicher. Ich habe kleine, wendige Schiffe. Der Gegner vielleicht nicht, ich bringe dem dicke, fette Riesenasteroiden mit. Mhm. Die spielen für mich. Gut, wenn einer gut fliegt, reicht auch mit einem großen Schiff aus, natürlich. Aber, ne, der überlegt sich zweimal, wo er lang will.
Ja.
Was passiert noch schön zu Asteroiden? Wenn man drauf landet auf dem Asteroiden, also sprich eine Reichweite 0 davon ist, kann man weder angreifen, noch kann man eine Aktion machen. Man überspringt natürlich den Action Step. Wenn man drüber fliegt, wie gesagt, den Schaden gibt es, 1 plus 1 Würfel, aber man darf dennoch dann auch seine Aktion machen. Das ist neu.
Und das finde ich
aber auch okay.
Finde ich
auch okay.
Stark.
Mein Gott, ja. Das heißt, wenn man jetzt wirklich gerade drüber fliegen möchte, sollte man sich's gut überlegen. Immerhin bekommt man es belohnt im Sinne, dass man noch seine Aktion machen darf.
Ich meine, da haben wir wieder den Tai, diesen Minengilden-Tai, der hat ja eh keinen Bock auf Asteroiden. Der hat ja gar keinen Schmerz mit. Der kann ja sogar drauf stehen. Und der kann ja sogar drauf stehen bleiben.
Oh, warte, jetzt möchte ich gerne nochmal die Fähigkeit lesen von dem, weil den habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Schön, dass du den reinwirfst. Da ist natürlich sehr spannend jetzt. Wow. Ich kann mir vorstellen, dass der da natürlich auch punktemäßig entsprechend teurer wird.
Ja.
Teil der Minengilde. Ja. Da. Nee. Stabilisationskerbe. Solange du dich bewegst, ignorierst du Asteroiden.
Na gut, du fliegst halt irgendwo. Wow.
Fliegst durch. Das heißt, drauf landen ist schlecht.
Drauf landen
drüber ist fliegen schlecht, ist toll. Man kriegt definitiv nicht den Schaden, wenn man drüber fliegt.
Ja.
Geil. Stark. Okay, der wird teurer werden, definitiv.
Kann man sich jetzt mal schon gedanklich drauf einstellen, denke ich auch, ja. Ja, gut,
ja.
Es ist halt so ein Pilot. Auch, was haben wir denn noch? Was mit Asteroiden ja auch sehr gerne, Outrider-Titel, möchte ja auch quasi über Hindernisse
tun. Könnte teuer werden, könnte sogar gebannt werden, wer weiß. Mhm. Mining Guild Tie könnte gebannt werden, aber den gab es, glaube ich, eh nicht in der schwarzen Box bisher, glaube ich. Mm. Aber auch dazu kommen wir gleich noch, was potenziell gebannt wird oder auch nicht, in welchem Spielformat. Dann die Trümmerwolken als nächstes. Gibt es auch noch, auch die funktionieren natürlich anders. Man fliegt drauf oder drüber, man bekommt definitiv einen Stress und dann würfelt man einen Würfel und bei Hit oder Crit bekommt man natürlich einen Schaden.
Auch kein Crit mehr.
Kein Crit mehr.
Finde ich
gut. Einfach nur einen Schaden. Auch hier in Reichweite 0 kein Angriff in Zukunft.
Ja, es ist nicht drauf
stehen bleiben. Kein Angriff und keine Aktion.
Kein
Angriff, keine Aktion.
Finde ich so gut.
Wenn man drüber fliegt, man hat den Stress sowieso, auch dann keine Aktion natürlich aufgrund vom Stress.
Aufgrund des Stress.
Ja, so viel zum Trümmerfeld. Die Gaswolke, auch hier hat sich alles verändert. Meiner Meinung nach absolut zum Guten. Wenn man auf eine Gaswolke fliegt oder drüber fliegt, alle Zielerfassungen, die man selber hat oder auf einem drauf liegen, werden sofort entfernt. Und man bekommt einen Strain. Das tut weh. Das heißt, man kann sich dadurch retten, ja, indem man eine Zielerfassung abschüttelt, aber man verliert auch die eigenen.
Ja.
Und man bekommt einen Strain.
Und den kriegt man safe, weil den hat man ja vorher nur mit dem Würfelwurf gehabt.
Genau.
Ja.
Der Strain ist safe. Das heißt, auch das kann richtig wehtun. Hinzu kommt noch ein weiterer Angriffswürfel, der geworfen wird. Bei einem Hit bekommt man einen Ionenmarker und bei einem Crit bekommt man 3 Ionenmarker, damit auch ein großes Schiff ausgebremst wird.
Finde ich so, also das ist so thematisch gut.
Großartig. Weiterhin, auch hier in Reichweite 0, wenn man drauf bleibt, kein Angriff, keine Aktion. Wenn man einfach nur ganz durchfliegt, kann man weiterhin seine Aktion ganz normal machen.
Solltest du vielleicht auch machen
damit deine
Zielerfassung wieder bekommst, die du gerade verloren hast.
Oder dir schnell mal eine Evade holst, um den Strain vielleicht zu kompensieren.
Ja.
Aber ich finde es toll mit den Ionen. Das war ja auch unsere Vermutung, als die Gaswolken ins Spiel kamen. Hey, die machen bestimmt Ionen. Toll, ja.
Wäre ja auch sinnvoll gewesen eigentlich von Anfang an.
Hätte ich auch toller gefunden. Hätte ich toller gefunden, ja.
Also haben sie mit dem letzten Regelupdate haben sie es ja schon mal ein bisschen schwächer gemacht, weil ja dieser Auto-Evade, der rausgeblieben ist. Und jetzt haben sie ja die Guardswolke komplett verändert. Also sie ist ja wirklich nicht mehr am Ansatz das, was sie jetzt noch zuletzt war. Also früher habe ich sie gerne mitgenommen, jetzt überlege ich es mir als Roma. Aber wobei, das mit den Ionen ist schon echt cool.
Also jetzt würde ich die Guardswolke auch wieder aufs Feld legen. Ich habe die aus allen meinen Listen gestrichen nach der Änderung und habe wieder auf große, direkt auf große, fette Asteroiden gesetzt, ja. Mhm. Und ist die durchaus wieder interessant, ne? Weil ich finde es schön, jede Art von Hindernis bestraft jetzt einfach mal gnadenlos, ja. Das finde ich toll. Weil genauso muss das auch sein. Ne? Ja, was auch noch hinzukommt bei den Hindernissen, Traktorstrahl hat es eine bisschen andere Mechanik. Nein, gar nicht. Also die Mechanik an sich bleibt komplett erhalten. Es gibt nur eine Einschränkung. Man darf kein Schiff, das man getraktort hat, auf ein Hindernis draufstellen. Es ist einfach nicht mehr gestartet. Finde ich gut. Das heißt, zum Beispiel Asteroiden wäre das ja ein garantierter Schaden, den man bekommt. Haben sie direkt gestrichen. Geht nicht mehr. Finde ich, ist gut, ist fair. Was immer noch geht, ist ein Stress nehmen, um das Schiff 90 oder 180 Grad zu drehen. Das darf man immer noch, wenn man getraktort ist.
Ja, also muss ich sagen, finde ich insofern schade, dass sie es jetzt geändert haben, weil ich die Idee gerade jetzt mit diesen neuen Schadensarten, die du hast, ja, was ja, das würde ja thematisch auch wieder sehr, sehr gut reinpassen, ja, dass man sagt, okay,
thematisch ist es auf jeden Fall.
Ich hau den quasi in den Asteroiden mit rein und dann kriegt er halt nochmal zusätzlichen Schaden. Aber
ich bin froh, dass es nicht mehr geht, weil ich habe halt die Nantex im Kopf.
Ja, also klar, natürlich. Ja,
es ist total eklig, macht überhaupt keinen Spaß mit denen und wäre ein super mieses Spielgefühl für viele, gerade für Neue, wenn dann einer ständig Traktorstrahl dabei hat und dich nur auf einen Asteroiden schmeißt und du gar nichts tun kannst dagegen. Und das wollen sie nicht. Wir wollen ja, dass jeder Spieler immer aktiv zu jedem Schritt auch was beiträgt und das wäre hier genommen an der Stelle und das halt verstehe ich, dass sie sagen, hey, nicht mehr auf ein Hindernis draufsetzen mit dem Traktorstrahl.
Finde ich auch gut, definitiv.
Finde ich super. Was auch noch ist, was jetzt hier ein bisschen reinfällt in die Trümmerwolken, ist das Rig Cargo Shoot und der Spare Parts Kanister. Die haben ja in der Vergangenheit auch eine Trümmerwolke generiert, die man dann hinter Schiff gelegt hat. Es ist jetzt keine Trümmerwolke mehr. Stattdessen, wenn jemand das auf den drauflegst oder jemand durchfliegt, erhält man jetzt einen Stress fest, immer, und einen Würfel wird gewürfelt und bei Hit oder Crit bekommt man zusätzlich zu dem Stress noch einen Strain-Token. Finde ich auch ganz okay.
Das ist keine Trümmerwolke. Habe ich zu selten geflogen, muss ich gestehen.
Ich habe es auch nicht oft benutzt. Den Rig Cargo Shoot habe ich, glaube ich, ein, zweimal verwendet. Die Spare Parts, glaube ich, einmal. Mal sehen, was es ist, wie sich es auswirken wird. Ich denke, die werden dadurch günstiger in Punkten. Und dann wird man es auch wieder öfter mal sehen. Weil jetzt sind sie nicht mehr ganz so heftig.
Ja, das kann sein.
Ja, weil früher konnten sie einen Crit auslösen dadurch. Durch die Trümmerwolke. Und das haben sie jetzt dadurch raus. Also ein bisschen entschärft. Dafür ist ein garantierter Stress plus ein potenzieller Strain. Finde ich gut. Ist nett.
Kann man machen. Ja, also ist das für mich nicht weltbewegend, weil ich das werde ich jetzt nicht mehr spielen. Aber es ist ja gut, wenn sie halt schon eh an den Hindernissen dran sind, dass sie das dann auch mit verändern.
Klar, müssen sie klarstellen. Das Schöne ist halt, wenn es wirklich günstig wird und man jetzt ja auf die 200 Punkte mehr zuschalten, die voll machen möchte, kann es doch nicht sein, dass man die vielleicht so als Lückenfüller eventuell mitnimmt.
Ja.
Das kann ich mir schon eher vorstellen.
Also als Punktesicherer.
Ja, so bei 2-3 Punkten oder 1-2 Punkten die Dinger, irgend sowas, kann man vielleicht machen. Ja, was wollte AMG mit dem ganzen Kram bezwecken? Ja, die wollte ja das Ganze so ein bisschen zurück zu den Wurzeln bringen, das Spiel. Zu Deutsch, los geht's, ab nach vorne, Hauptsache es knallt, mehr Action. Einfacher machen für den Einstieg, haben sie gesagt. Okay, ja, vielleicht, obwohl ich finde, gerade die Hindernisse, die jetzt gar keine Fehler mehr verzeihen, weiß ich nicht, ob das jetzt einfacher wird für neue Spieler. Und auch, dass ein freundlicher Bump halt auch potenziell Schaden macht, weiß ich nicht, ob es dadurch einfacher wird für neue Spieler.
Gut.
Soll angeblich so sein.
Man muss es natürlich jetzt auch immer mit zwei Seiten der Medaillen sehen. Hausregeln kann man immer noch anpassen, wie man es möchte. Also man kann immer noch sagen, das zählt man nicht, um vielleicht einfach die Manöver ein bisschen besser zu üben. Also für Turniere würde es halt einfach ein Ding werden. Und wer halt Turnierspieler ist, ich denke, der weiß das dann auch im Vorfeld.
Ja, natürlich. Wenn man auf ein Turnier geht, sollte man sich ja im Vorhinein entsprechend informieren und vorbereiten. Und dann muss man das auch wissen und seine Regeln kennen. Aber Turnier, ganz kurz an der Stelle. Eigentlich hatten wir auch vor, wollten wir wieder mal so eine Folge machen mit, was ist schön beim Turnier, wie bereitet man sich vor, was ist wichtig, was muss man beachten, so ganz allround. Haben wir verschoben. Wollte ich eigentlich machen, Dennis.
Willst
aber
du machen?
Macht ja aktuell. Wollte ich eigentlich machen. Habe ich dir gar nicht gesagt. Wollte ich super gerne machen, weil irgendjemand auch geschrieben hat, hey, könnt ihr sowas mal wieder machen? Ja, gerne. Aber da warten wir auf die neuen Turnierregeln, wie die im Detail ausfallen, weil das wissen wir aktuell noch nicht. Und dann wenden wir uns sehr, sehr gerne wieder mal dem Thema zu.
Finde ich sinnvoll.
Deshalb, genau. Kommen wir jetzt auch, gehen wir so ganz langsam leicht Richtung Turnier, weil da wissen wir nicht alles, da wissen wir nur einen Hauch. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass es in Zukunft zwei Spielformate geben wird. Das eine heißt Standard, das andere heißt Extended. Hyperspace und ähnliches, die Begriffe sind gestrichen und auch die Definition, was das beinhaltet und was das ist. Mhm. Es gibt nur noch Standard und Extended. So. Was ist was? Standard. Standard wird das neue offizielle Format, das in Turnieren gespielt wird, sprich das Organized Play, wie wir es aus der Vergangenheit kennen, mit, was gab es da, System Open, Weltmeisterschaften, nationale Meisterschaften, regionale Meisterschaften und so weiter oder auch den normale Store Championship zum Beispiel. Ne? All das wird sich im Standardformat bewegen. Im Standardformat werden nicht alle Schiffe legal sein, sondern alle Schiffe, die in irgendwie einen X-Wing 2.0 Release hatten. Sprich, entweder eine schwarze Box, in der sie kamen, ne? Mhm. Oder, was zum Beispiel auch geht, ist der TIE Reaper. Der kam ja mit einer Kombi-Box 1.0, 2.0. Mhm. Und auch Source Renegades, das war der X-Wing und der U-Wing, der schwarz-weiße, auch die hatten Kombi-Release mit 1.0, 2.0. Die kommen auch mit rein in den Standard-Play. Was auch noch reinkommt, sind fraktionsübergreifende Schiffe. Beispiel der Z95. Mhm. Der hat einen Release bekommen für Scum. Sprich, das Modell ist released und damit darf er auch bei den Rebellen gespielt werden. Auch wenn die Karten nur in dem Conversion Kit gibt, aber das heißt einfach, das Modell Z95 ist 2.0 erhältlich, heißt, hey, willkommen im Standardformat. Genauso haben wir als Beispiel noch den Rebellen, den HWK für Rebellen und für Scum, obwohl es den auch nur für die Scum zu kaufen gibt, das Modell. Trotzdem geht es bei den Rebellen, darf man auch spielen. Gibt ja genug, genug Piloten.
Ja? Finde ich in Ordnung. Ich habe so ein bisschen Angst, weil sie
Der Falke zählt auch noch mit rein, genau. Auch wenn das eigentlich nicht ganz passt, weil die Schüssel nicht eckig ist, aber der Falke wurde ja für die Rebellen released. Trotzdem haben sie gesagt, im Stream darf man den Falken auch für einen Widerstand fliegen. Auch der ist dann hier legal erstmal.
Ja. Also ich finde es insofern ein bisschen schade, dass es halt, dass sie damit halt auch eine ganze Menge an Schiffen einfach komplett schon mal ausschließen, die auch gerne geflogen worden sind. Ich hab jetzt sowas TIE Phantom im Kopf. Ja, also das fällt dann komplett weg, weil noch nicht released wurde. Ich bin mit der Entscheidung nicht ganz, finde ich wirklich nicht so gut, weil damit machen sie halt, weiß nicht, ob sie damit irgendwie jetzt einfach nur sagen wollen, hey, wir möchten unseren Abverkauf weiter irgendwie ankurbeln, keine Ahnung.
Nö, glaube ich nicht.
Aber ich finde es halt schade, weil damit halt gewisse Listen auch einfach wegsterben, zumindest
genau, für den Moment. Genau, die sind erstmal raus. Erstmal. Aber der Gedanke ist ja auch, hey, das ist ein neuer Spieler, der will jetzt anfangen. Oder ich sag mal einer, der hat jetzt vor einem halben Jahr angefangen. Oder vor 3 Monaten oder irgendwas. Und der ist gut. Und der will ein Turnier. Was kauft er? Was kann er kaufen? Was kann er kaufen? Ja, der kauft sich ein Starter-Set, der kauft sich schwarze Boxen, aber der wird niemals, ohne irgendwelche sehr utopischen oder merkwürdigen Preise zahlen zu müssen, an irgendeine Liste kommen, die aus Schiffen besteht, die eigentlich nur in 1.0 released wurden.
Das ist richtig.
Das ist einfach ein gravierender Nachteil und den wollen sie einfach streichen, ne? dass das nicht passieren kann. Darum ging es denen, haben sie gesagt. Und das Schöne ist, sie haben ja auch gleich im Anschluss gesagt, ja, die wollen die Schiffe, die noch nicht released wurden, in 2.0 endlich umsetzen, damit einfach wichtige Schiffe wieder ins Spiel kommen, wie ein TIE Bomber zum Beispiel. Oder ein Lambda-Shuttle. Das sind einfach so Basics, ja, die einfach reingehören in Star Wars und die nicht fehlen dürfen in 2.0. Und ich bin mir sicher, dass sie auch noch kommen. Ne? Ich habe auch ganz kurz ein bisschen geweint, weil ich jetzt kein Lambda-Shuttle spielen kann. Ja, tatsächlich, ganz kurz so ein Tränchen kam und dachte mir so, verdammt, was soll das? Aber da müssen wir durch. Ich bin mir sicher, dass die FFG sagt ja eigentlich, hey, es wird erstmal kein Re-Release mehr geben. Und AMG hat gesagt, nee, es wird jetzt auf jeden Fall ein Re-Release geben von dem Schiffen. Ne? Weil langsam sind auch die 1.0er aus dem Markt vergriffen und
Ja, das
wir ein Schiff kaufen und dann extra ein Conversion Kit dazu wegen ein, zwei Schiffen.
Ja,
macht schwierig. Auch keinen Sinn, nee. Steht in keinem Verhältnis.
Das
und ist auch super unübersichtlich für jemanden, der neu mit dem Spiel beginnen muss. Na, stell dir mal vor, da kommt einer in den Spielladen rein und sagt, hey, oh, das sieht ja toll aus. Ich hätte gern das, geil, ich kenne ja Star Wars, ich hätte gern das Schiff. Und dann heißt es, ja, da müsstest du dir eins von den alten kaufen, das sieht anders aus, kostet weniger, die Hälfte, was drin ist, im Pack schmeißt er weg. Gibt es vielleicht auf eBay, dann brauchst du dazu ein Conversion-Kit, aber davon brauchst du dann auch nur 3% Inhalt, der Rest ist unnütz, den legst du auf die Seite. Das ist ganz, ganz schlechte Einschicke ins Spiel.
Das ist das wollen absolut sie damit einfach, richtig,
ja. Einfach das Ganze irgendwie durchstreichen, dass das nicht besser ist. Ja. Ansonsten wird es, wie wir schon erfahren haben, in diesem Standardformat auch Bannlisten geben, Dinge, die nicht rein sollen. Ja? Zum Beispiel Intimidation. Dieses auf Reichweite 0 einen Angriffswürfel weniger, einen Verteidigungswürfel weniger für den, den du berührst. Das kommt definitiv auf die Bannliste, haben sie gesagt. Was wir auch schon wissen, was auf der Bannliste ist, der Luke Gunner. Da lassen wir uns überraschen, was da noch landet und sie werden auch erklären, warum das eine oder andere da landet. Da werden sie auf jeden Fall sich auch noch Anfang nächsten Jahres dazu äußern, haben sie gesagt. Dann ganz kurz zum Thema Extended, bei dem ich mir einen mega Schreibfehler reingehauen habe, sehe ich gerade. Also alles andere, alle Schiffe passen in Extended-Format rein, da gibt es keine Einschränkungen, alles erlaubt, aber es wird auch kein Organized Play für das Extended-Format geben. Mhm. Ganz ehrlich, ist für mich völlig okay.
Ist in Ordnung.
Für mich völlig in Ordnung.
Sie werden durch die Bannlisten werden sie halt das Ganze steuern.
Es ist mir sogar lieber. Wenn ich ehrlich bin, man geht auf ein Organized Play Event und es gibt nur ein Format auf jedem Organized Play Event. Es ist transparenter, es ist übersichtlicher. Früher bist du irgendwo hingegangen, hier brauchst du Hyperspace. Hier brauchst du Extended. In dem Side Event brauchst du auch irgendwas mit einer komischen Einschränkung. Und ganz ehrlich, nee, ich find's schön, wenn es nur ein Format gibt und mit dem Format baut man seine Liste und dann ist man auf dem kompletten Turnier gewaschen und gekämmt.
Ja.
Ja. Was noch passiert im Organized Play und natürlich auch somit auch im Standardformat, sind Szenarios. Szenarios werden ein vitaler Bestandteil von Organized Play und Turnieren sein. Es wird kein normales Turnier mehr ohne Szenarien geben. Finde ich toll. Das heißt, es wird jetzt mehr wie nur Piu Piu Piu, schießt deinen Gegner ab. Es gibt noch andere Wege dann, um Punkte zu bekommen und somit das Spiel zu gewinnen, außer deinen Gegner abzuschießen. Aber keine Sorge, man muss immer noch Gegner abschießen, weil nur durch Szenario-Punkte wird man bisher nicht gewinnen können.
Das damit ist absolut wichtig und sinnvoll ist. Also das.
Absolut, ja. Absolut. Ja. Im Stream haben die beiden Herren von AMG schon mal ein Demo-Szenario gespielt, das auch geben wird. Das Szenario hieß Assault on the Satellite Array, also Angriff auf das Satellitennetzwerk. Mhm. Und da haben sie schon mal ein paar Testpunkte benutzt, ein Testpunktesystem. Das war noch nicht final, haben sie gesagt, aber brauchen wir jetzt auch nicht im Detail drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es dann Punkte zu. Zu bekommen, indem er diese Objekte sich sozusagen im Bereich dieser Objekte bewegt hat, von diesen Satelliten bewegt hat mit den Schiffen und jeder, der am Ende der Runde in der Nähe dieses Satelliten war, hat halt extra Punkte bekommen für dieses Szenario und das war eins der vier Szenarien.
Ja,
eins der vier Szenarios. Formate, Szenarien. Die es jetzt geben wird. Also vier Szenarien wird es geben zu Anfang. Das heißt, wenn die neuen Regeln kommen, wird es vier Szenarien geben und diese vier Szenarien werden auch auf den Turnieren gespielt. Beispiel, das erste Beispiel ist das sogenannte Zone Control, wie auch das Beispiel in den Satelliten. Das heißt, irgendwo gibt es ein Objekt und du musst dicht dran bleiben an dem Objekt, Runde für Runde, um extra Punkte zu bekommen. Das heißt, wenn du abgeschossen wirst, dort nicht mehr bist, generierst du auch keine Punkte mehr. Ich stell mir es aktuell so vor, da ist irgendein Teil, du bist in der Nähe, am Ende der Runde ist der dran, am nächsten dran ist an dem Ding zum Beispiel, bekommt dann einen Punkt, den bekommt er gut geschrieben, den hat er auch dauerhaft bis zum Ende des Spiels. So addiert sich das mit auf. Zusätzlich hinzu kommen die Punkte für abgeschossene gegnerische Schiffe, wer am Ende des Spiels die meisten hat, gewinnt. Finde ich gut. Also Zone Control, erstes Szenario. Das zweite Szenario, das sie genannt haben, sogenannte Snatch and Crab. Ja? Das heißt, irgendwie musst du irgendein Objekt, ich sag mal, mitnehmen. Wenn es durch Schießen ist, irgendwie wegschubsen oder sonstiges, um es irgendwie in deine Zone zu bringen.
Capture
genau the flag, das auch immer aussieht. Irgend so ein Ding, ne? Wie auch immer das dann genau aussieht im Detail, Wissen wir noch nicht, werden wir dann sehen. Da haben sie nur sehr wenig dazu gesagt. Dann kommt das dritte Szenario, das sogenannte Kontrollszenario dazu. Das ist jetzt keine Gebietskontrolle, wie beim ersten, sondern das sind praktisch so eine Art Waypoints auf dem Spiel, sage ich mal. Und wenn du da drüber fliegst, markierst du das, ja, flexst das in deiner Farbe, sage ich mal. Und wer, wie gesagt, dann Beispiel jede Runde wird dann geguckt, wer die meisten in welcher Farbe, zack, der bekommt dann entsprechend dann Punkte in Anzahl der markierten Waypoints. Du kannst aber auch die Waypoints des Gegners wieder demarkieren.
Ja.
Aber auch hier immer noch, das Abschießen der Gegner kommt auch hier hinzu. Und das vierte Szenario ist das sogenannte Chance Engagement. Da geht es hauptsächlich darum, den Gegner abzuschießen, wie wir es bisher kennen, das klassische Dogfight-Spiel. Aber auch hier wird es am Rande noch minimale Szenario-Punkte geben. Aber Details wissen wir ja auch noch nicht. Aber wie gesagt, Großteil bei Chance Engagement ist einfach Abschießen vom Gegner.
Ich glaube, was sie gesagt haben, ist, dass in dem Chance Engagement halbe Punkte zählen für Schiffe, was in den anderen Szenarien, wenn du, also ich meine, da gab es irgendwie einen Unterschied, dass halbe Punkte zählen und bei den anderen Szenarien fällt diese halbe Punkte Geschichte irgendwie weg. Habe ich das richtig
genau mitbekommen? Richtig. Ja. Das ist richtig, genau. Das heißt, die halben Punkte, die wir kennen, wenn man das Schiff auf die Hälfte der Hitpoints Schild und Hülle zusammengerechnet reduziert hat, bekommt man die halben Punkte für ein Schiff. Das gibt es nur beim Vierer-Szenario, beim Chance Engagement. Bei allen anderen gibt es keine Punkte für halbe Schiffe, sondern nur für ganz abgeschossene Schiffe. Halbe Arbeit zählt halt nicht. Ja? Okay, wie gesagt, rein durch diese Objectives, durch Szenarien kann man das Spiel nicht gewinnen. Man muss immer noch den Gegner angreifen und auch Schaden verursachen. Weil das haben sie einfach so eingebaut in die Regeln, damit man auch den Gegner wirklich angreift und nicht dieses, ich renne jetzt vom Gegner weg und versuche so irgendwie hier Spiel zu gewinnen. Ne?
Ja.
So Listen sollen nicht gebaut werden. Ja. Es soll belohnt werden, dass man den Gegner angreift. Und das finde ich gut, weil das bringt einfach ein bisschen Spannung ins Spiel. Action. Und weil das wollen wir haben.
Das wollen sie haben, das ist richtig.
Ja, ansonsten, wie funktioniert das mit diesen Szenarien? Ja, die Regeln zu den Szenarien wird es einfach zum Runterladen geben. Wo kriegt man dann die tollen Tokens her, um Szenarien spielen zu können? Entweder hat man dann irgendeine Epic-Erweiterung schon mal gekauft, da sind passende Tokens drin. Wenn man das nicht hat, kann man die sich auch ausdrucken. Wie gesagt, da sind passende Seite dabei, kann man sich einfach ausdrucken, ausschneiden, auf Pappe kleben, erfüllt den gleichen Zweck. Also man muss hier keinen Euro extra ausgeben, um an die Szenarien zu kommen. Wie das dann im Turnier aussieht, haben sie auch kurz angesprochen. Im Turnier wird es so sein, es wird ein ganz normales Standard-Pairing geben, so wie man es bisher kennt. Und in der ersten Turnierrunde werden dann alle Spieler an jedem Tisch das gleiche Szenario spielen. Ich sage jetzt einfach mal Szenario A, Zone Control. Und in der zweiten Runde, wenn es wieder neu gepairt wurde, werden dann alle zum Beispiel das Szenario Control spielen. Und in der dritten Runde das nächste andere Szenario. Das heißt, wenn man auf ein Turnier geht, vermutlich, so wie sie es bisher gesagt haben, baut man sich eine Liste. Und diese Liste muss man so aufbauen, dass man denkt, hey, ich kann mit der Liste in den meisten Szenarien, die potenziell kommen könnten, ja, damit könnte ich was reißen. Das heißt, man braucht jetzt wirklich so das Schweizer Taschenmesser.
Ja, ist schwierig. Schwierig.
Das wird es gerade am Anfang sehr schwierig machen, bis man mal alle Szenarien mal ausprobiert hat, bis man dann langsam ein Gefühl entwickelt hat, welche Schiffe in welchen Szenarien welche Funktion haben und wo die Schwerpunkte da eigentlich der verschiedenen Schiffe jetzt liegen, weil die werden anders sein, als wir in der Vergangenheit. Ne? Weil was gab es früher? Früher gab es irgendeinen Asse, einer, der flankiert hat, einen Jouster, einen Supporter, aber all die Schiffe bekommen jetzt eine zusätzliche Funktion. War je nach Szenario. Und das macht es jetzt mal richtig vielseitig. Das heißt, es ist ein bisschen mehr Hirnschmalz gefragt. Und nicht einfach nur Netlisting, das war gut, das funktioniert ungefähr so. Ja, nein,
genau.
Funktioniert ungefähr so, aber in vier Varianten je nach Szenario.
Was ich ganz interessant noch fand, was Sie auch gesagt haben, ist das Thema, wenn es um Spiele zu Hause oder halt die Casual Games geht, dass man hier ja auch einfach quasi sich immer ein Szenario rauspickt, also so ein Zufallsszenario rauspicken soll. Ja, das ist, wir haben ja hier gerade von den Turnierbeispielen gesprochen und zu Hause ist dann halt wirklich, so wie sie sich jetzt vorstellen, hast du so deine verschiedenen Karten und nimmst dann einfach rein, ach, guck mal, das ist unser Szenario für dieses Spiel. Also auch sehr, wie nennt sich das, zufällig. Ja, so ist so das Wort habe ich gesagt, ja. Sehr zufällig. Ich finde es halt insofern gut, dass du halt da zu Hause kannst du natürlich immer mit Hausregeln spielen, wie du es willst. Du musst ja keine Szenarien spielen, aber es macht natürlich einfach auch für die Zukunft, wenn du sagst, ich möchte auf Turnieren spielen, musst du halt dich mit den Szenarien auseinandersetzen und musst wissen, was muss ich eventuell wann machen. Also von daher macht es schon Sinn, wenn wir das dürfen oder wenn es dann offiziell raus ist, diese Regelung, dass man das natürlich dann auch entsprechend so weiter handhabt. Das finde ich, es bringt dem Ganzen nochmal so ein bisschen eine andere Komponente mit rein, die ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil dieses blinde, ich flieg nach vorne und schieß rum und am Ende verliere ich halt trotzdem, obwohl ich gute Schüsse gemacht habe und obwohl ich irgendwie ein gutes Spiel gemacht habe, weil halt einfach meine Würfel blöd waren. Ich kann aber trotzdem jetzt gewinnen, theoretisch, wenn ich halt ein paar Punkte mehr gesammelt habe. Oder ich kann zumindest meine Positionierung auf einem Turnier dadurch auch einen Ticken verbessern, wenn ich halt auf meine Szenarien achte und die dann vielleicht auch ein bisschen primärer spiele. Das ist halt jetzt eine neue Denke, die man auch mitnehmen muss.
Genau, es ist einfach so ein bisschen, man muss ein bisschen vorausschauend jetzt auch spielen. Ich sag mal, je nachdem, wie nach welcher Zeit oder nach wie viel Runden jetzt zukünftig das Spiel endet, kann man auch ein bisschen vorausplanen, sagen, ah Moment, es ist ja jetzt hier irgendein Kontrollszenario, ich muss ja in zwei Runden da und da sein, um den Punkt noch abgreifen zu können. Ne? Das heißt, man muss etwas vorausschauender spielen, weil einfach noch der... Gut, man hat immer ein, zwei Runden vorausgeschaut, wo kann ich dann sein, wann kann ich meinen K-Turn ansetzen und so weiter. Oder was ich, wo kann ich nächste Runde hinfliegen, wenn ich jetzt Manöver A oder B in dieser Runde auswähle. Mhm. Okay, das gab's schon immer, aber jetzt kommt nicht nur der Gegner hinzu als Faktor, das gegnerische Schiff und ein Hindernis, das irgendwo liegt, sondern jetzt kommen auch noch die Missionsziele, die auf der Karte zugegen sind, hinzu. Und das fordert dann doch ein bisschen mehr nochmal eine Spur mehr Denkleistung wie vorher von den Spielern.
Wobei ich es mir anders vorgestellt hatte. Also ich muss gestehen,
ja, ich
hatte Szenarien nicht so thematisch gesehen. Ich dachte, ich habe das letztens bei einem anderen Podcast gesagt, bei der Selbsthilfegruppe habe ich hatte mir sowas vorgestellt wie, fliege, also dass du eine Aufgabe bekommst, die halt jedes Schiff irgendwie erledigen kann, fliege über ein Hindernis. Ja gut, macht natürlich mit den neuen Hindernisregeln wenig Sinn. Ja, aber theoretisch war das so mein Gedanke, dass man sowas bekommt. Etwas, was man halt immer auch machen könnte, theoretisch. Aber ich lasse mich hier gerne auch einfach drauf ein, weil ich denke, das System macht Sinn.
Also es wirkt für mich auch sehr schlüssig und ich bin auf jeden Fall schon jetzt schon heiß drauf, das mal auszuprobieren. Einfach mal schauen, was da kommt und ist halt die Frage, wann man das probiert, aber ich denke wahrscheinlich bis mal schauen, ob wir nochmal ein Spiel zwischen den Jahren machen oder nein, du bist ja gar nicht verfügbar.
Ich bin zwischen
den
Jahren
nicht verfügbar. Ne? Vielleicht im Januar nochmal ein Spiel machen, bevor die Regeln kommen. Schauen wir mal, ob das die Zeit hergibt. Aber auf jeden Fall bietet es jetzt reichlich mehr Möglichkeiten und Testmöglichkeiten wie noch vor einer Woche. Ja, ansonsten, was sie auch noch gesagt haben, so am Rande, es wird kein neues Core-Set geben, trotz dass sie selber den Begriff von X-Wing 2.5 in den Mund genommen haben. Ja. Das gilt aber anscheinend einfach nur für die Regeln. Und da die eh in PDF sind, das nichts kostet und online geht, ist das egal. Kein neues Core-Set, aber was sie gesagt haben, wenn das Core-Set wieder neu aufgelegt wird, wollen sie die alten Regeln durch neue gedruckte Regeln auf jeden Fall ersetzen.
Was mehr als
sinnvoll ist. Neue Spieler auch die richtigen Regeln bekommen und nicht erst, ach hier, latzet ihr mal runter. Ne? Ja. Das ist blöd. Wie gesagt, auch am Ende nochmal an euch alle, die jetzt sagt, Mensch, das will ich jetzt mal ausprobieren. Wenn ihr es ausprobiert, die Regeln, denkt bitte dran, dass viele, 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 viele Punkte überhaupt nicht zu den hier gegebenen Regeln passen und dadurch das Spiel garantiert nicht ausbalanciert sein wird. Ne? Bitte behaltet es im Hinterkopf. Wenn ihr es doch mal mit den neuen Regeln spielen wollt, es kann einfach, wie gesagt, die Balance rausnehmen. Wenn ja, doch unbedingt, dann versucht es vielleicht wenigstens mit generischen Piloten. Ich denke, dann wird es halbwegs ausbalanciert sein. Ansonsten, was sie auch noch sagten, dass sie die Road-Regeln, also sprich, das Manöverrad, Manöver setzen und dann erst die Initiative würfen, wird auf jeden Fall bleiben und Deficit Scoring bleibt natürlich auch, so wie sie schon vor ein paar Wochen angekündigt haben, in Kombination mit den neuen Regeln.
Ja.
Wann kommt all das? So, all das kommt sehr wahrscheinlich im Februar, Anfang Februar, sagten sie. Alle Punkte werden angepasst. Das war auch der Grund, warum sie es jetzt noch nicht geschafft hatten, sondern das auf Ende Januar, Anfang Februar schieben mussten, haben sie gesagt. Aufgrund der immensen Regeländerungen, die so tiefgreifend sind, müssen sie nahezu alle Punkte, die bisher vergeben wurden für Piloten-Upgrades, was auch immer, erstmal alle durchdenken und sehr wahrscheinlich auch nahezu alle nochmal ändern.
Ja, ja.
Das heißt, so eine klassische Liste kann dann ganz anders aussehen und ganz andere Schwerpunkte haben wie bisher. Die Regeln werden gleichzeitig mit den neuen Punkten live gehen, ist auch klar. Also rechnen wir Ende Januar, Anfang Februar mit den neuen Regeln. Und Razor Crest und der Card Pack, die kommen definitiv im Februar. Ich meine, du sagst, der 25. war da
irgendwo angesetzt. Auf Asmodees Webseite steht 25.
Genau, Februar also genau. Razor Crest und Card Pack spät im Februar. Von daher gehen wir davon aus, dass Punkte und Regeln tatsächlich vor den neuen Schiffen erscheinen. Ein paar wenige Wochen
davor. Meistens so ein, zwei Wochen vorher kommt das ja. Ja, denke ich. Das macht ja auch Sinn. Vielleicht kriegen wir bis dahin ja auch das ein oder andere Schiff nochmal, also nicht Schiff, sondern das ein oder andere Kärtchen nochmal gezeigt. Vielleicht zeigt man ja auch mal nochmal den einen oder anderen Piloten. Ich vermisse da noch den einen oder anderen, den ich gerne nochmal sehen würde, bevor er released wird. Aber das, was wir jetzt ja bekommen haben, ist ja schon ziemlich viel und ziemlich gut.
Einiges. Ein bisschen ein paar Spoiler noch kommen. Ich denke mal, wir werden auch mit 2 oder 3 Spoilern rechnen. Ich glaube, wir eher nur 2. Mal sehen. Die werden nicht alle Karten präsentieren, die den Cardpack
kommen. Das macht ja auch gar keinen Sinn.
Ein Teil und ich denke mal, von dem Gauntlet Fighter wird wahrscheinlich auch noch ein Spoiler auf jeden Fall kommen.
Ich würde ja gern wissen, was halt auf den mit den anderen Fraktionen noch. Also wir wissen jetzt ja Separatisten, wir wissen die Republik. Also es gab ja noch ein paar Fraktionen mehr. Imperium ja, und
Imperium, Rebellen haben wir noch ja, und Scum.
Ja, da, es gibt also noch Potenzial für Spoiler oder für
Release. Ja, Scum wird vermutlich anscheinend aber nur einen generischen Piloten haben, wenn man so eine Übersicht ersehen konnte. Aber nichtsdestotrotz, wer weiß, auf was für Ideen die kommen. Ja, soviel zum Thema. Maul, ich glaub's nicht.
Ah, ich hoff's aber. Also wenn sie das Schiff schon bringen ohne Maul, das Schiff, das fände ich sehr, sehr schade. Dann hätten sie eine ganz schöne Chance verspielt. Aber
also als Crew können sie ihn draufsetzen, aber ich glaube, als Pilot wird er nicht kommen.
Ich habe Hoffnung. Mach sie mir nicht kaputt.
Für welche Fraktion? Für
Scum? Scum?
Scum mit 3 Macht?
Sie haben schon andere Schiffe rausgebracht, die brutal auch waren.
Also ich glaube nicht, dass er kommt, weil wie gesagt, da war ein generischer, ein 2er Scum war, glaube ich, abgebildet und sonst war da kein Pilot in der Übersicht. Entweder war es eine verdeckte Karte, aber ja, naja, mal schauen. Ja, ansonsten gehen wir zum nächsten Thema.
Ja, wir sind ja schon über, Stunden, deshalb müssen wir es jetzt auch ein bisschen kurz halten vielleicht.
Genau, dann machen wir einmal eine ganz kurze News, schmeißen wir an der Stelle mal ein, die ist kurz und knackig, wie viele schon mitbekommen haben. Die Asmodee wurde verkauft. Was heißt das Ganze? X-Wing hört jetzt auf? Nein, hört's nicht. Alles gut, das ging an die sogenannte Embracer Group, das ist glaube ich eine schwedische Gesellschaft. Ja. Das ist so eine, die sind überall, haben ihre Finger drin im Bereich Gaming. Die hocken in Stockholm und sind auch börsennotiert. Das heißt, sie können jetzt Aktien kaufen von X-Wing. Da ist sowas drin wie Koch Media, THQ, Nordic, wenn ihr schon mal gehört habt, also aus dem Computerbereich, Computerspiele. Gearbox kennt man auf jeden Fall. Saber Interactive sagt mir jetzt nichts, die Firma, aber das scheint auch irgendein Entwicklerstudio zu sein. Das ist eine relativ große Firma. Die haben 11.000 Angestellte, über 100 Spielestudios und also Entwicklerstudios für Spiele, Offline- wie Online-Spiele, ne? Also Brettspiele wie auch Computerspiele und vertreiben über 560 Marken, von denen wir garantiert auch schon mal das eine oder andere
mit Sicherheit
gesehen, gehört und gekauft haben. Falls jetzt jemand, der den Preis wissen möchte, das waren 2,75 Milliarden Euro und das hat die Embracer Group einfach so auf den Tisch gelegt.
Hätte ich das mal gewusst, hätte ich mal mein Sparkonto geplündert. Hätte ich mir auch mal schnell kaufen können.
Und falls es auch noch spannend ist, der Vorstand von Asmodee bleibt auch so komplett im Amt.
Ja, das macht ja auch Sinn. Also ich meine, Asmodee hat ja auch
funktioniert. Also die werden nicht einfach jetzt irgendwie durchgetauscht. Ja. Was haben diese für Marken? Harry Potter haben sie Lizenzen, Herr der Ringe, Star Wars, Marvel. Ja,
also im Alter. Im Grunde vieles, was ja eigentlich schon auch, ja.
Also scheint ein richtiger Riese zu sein, die Embracer Group.
Ja.
Okay, aber wie gesagt, das sorgt mich persönlich wenig. Ich denke, die wollten mal was kaufen, was gut läuft und was Potenzial hat für die Zukunft. Und So sehe ich es zumindest, dass das Ganze hier Potenzial hat für die Zukunft, damit wir noch lang schön spielen können und ganz viel unseren Senf hier auf dem Podcast abgeben können.
Richtig. Potenzial für die Zukunft ist übrigens ein sehr, sehr gutes Stichwort, als hättest du es geahnt, für das letzte Thema. Olli Pocknell hat vor, letzte Woche, vor ein paar Tagen, hat er in verschiedenen großen X-Wing-Gruppen, sowohl bei Facebook als auch auf dem Discord, einen Post hinterlassen. Es hat erstmal natürlich klar gesagt, Tabletop-Spiele haben in den letzten 2 Jahren vor einer großen Herausforderung gestanden. Man konnte halt nicht am Tisch sitzen. Das, was wir alles natürlich auch gesehen und auch durchgemacht haben. Und jetzt haben sie sich halt jetzt zusammengetan mit verschiedenen Größen in der X-Wing-Szene oder wollen sich zusammentun mit verschiedenen X-Wing-Szenen oder Größen in der X-Wing-Szene, um ein großes, zentral angelegtes, ich sag jetzt mal, es ist wahrscheinlich nicht so der richtige Wortlaut, aber ein groß angelegtes Forum, eine Datenbank zu erstellen, damit zum Beispiel Ladenbesitzer, Turnierveranstalter, Community-Leiter oder halt auch alle Interessenten an diesem Spiel eine zentrale Schnittstelle haben, um X-Wing wirklich weltweit zu finden. Das ist also, dass man halt nicht mehr sagt, okay, ich gehe jetzt zu meinem Laden, mein Laden hat mich überhaupt nicht informiert, dass es da richtig eine Szene gibt, ich habe mir das jetzt einfach mal gekauft, weil es interessant klang, sondern dass man halt wirklich sagt, hey, es gibt jetzt einen globalen Veranstaltungskalender, es gibt eine Information. Im Grunde ist das vielleicht ähnlich wie das T3, was ja die meisten kennen, nur halt auf globaler Ebene und vielleicht noch ein bisschen detaillierter. So habe ich es zumindest verstanden. Ich finde es ein schöner Ansatz, weil wenn der Hersteller selber sich halt um solche Sachen nicht kümmert, dann muss die Community herhalten, damit wir als Community weiter wachsen können und damit wir auch neuen Spielern die Möglichkeit geben, zu wissen, wo gibt es denn Turniere? Wo kann ich mich denn anmelden? Wo finde ich meine Möglichkeit, meinem Hobby so zu frönen, dass ich nicht nur zu Hause in der Küche spielen kann, sondern eventuell auch irgendwo anders, wo ich dann auch noch Menschen dazu kennenlerne. Hier, wie gesagt, hat er mit verschiedenen Größen auch schon sich zusammengesetzt wohl, um das Ganze durchzuführen. Und in den nächsten Wochen möchte er hier einfach diese Vision, die sie jetzt aktuell haben, auch weiter präsentieren, weiter teilen. Und ich sag mal, so wie es klang, möchte er einfach sagen, hey, wir sind jetzt so groß als Community, wir wollen weiter wachsen und wir wollen jeden mitnehmen, der auf dieser Reise uns begleiten möchte. Und das finde ich eine schöne Sache, weil ich glaube, das fehlt vielleicht auch bei vielen oder das fehlt vielen neuen Spielern, weil ich glaube, wir haben eine unglaublich großartige Community in der Turnierszene, aber auch eine großartige Community im Casual Play und die sollten sich vielleicht auch einfach kennenlernen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ziel des Ganzen. Wenn ich denn diesen Post richtig verstanden habe. Ja. Wenn nicht, dann sagt mir das.
Ich denke, ich sehe das ähnlich wie du auf jeden Fall. Ich finde es schön, wenn das alles ein bisschen vernetzt ist und auch die Übersicht da ist, wann, wo wird was gespielt. Klar gibt es so Plattformen wie T3, die auch ganz nett sind, aber irgendwie, ich fand es schon immer ein bisschen holperig, muss ich gestehen. Ne? Ich will, dass sie keinem auf die Füße treten, der da Zeit und keine Ahnung, vielleicht auch Geld investiert in diese Plattform. An sich war das eine gute Basis, aber die wurde auch schon lange nicht mehr ausgebaut oder einfach mal, ich sag mal, nenn es jetzt mal, auf einen aktuellen Stand gebracht.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich weiß, was ich weiß auch, was
also du hinaus. Gefühlt das, was ich halt so gesehen habe in T3. Nette Sache, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn das weltweit tatsächlich sich eine Basis finden würde, auf dem man da wirklich sehr zusammenkommen kann. Gut, auch da ist natürlich der Gedanke, hey, Turniere, klar, die wollen eine Rangliste, so eine Weltrangliste, finde ich auch okay, kann man machen. Das ist halt das Spannende, nach welchem System funktioniert. Gibt es Verschiedenes, also kann man sich am Tennis orientieren oder sonst was, das ist entscheidend, ist, gegen wen du spielst, welchen Rang derjenige hat. Das gibt dir dann auch, das entscheidet auch, wie viele Punkte du bekommst. Das heißt, desto höher, weiter der über dir ist, desto mehr Punkte bekommst du, desto weiter und schneller steigst du auf. Ja. Nur mal so als Beispiel, das ist eine Möglichkeit, das kann mit festen Punkten gemacht werden für Turniere, für Platzierungen, für was auch immer. Da ist es halt nicht leicht, mit Sicherheit das richtige System zu finden, mit dem alle Leute dann auch wirklich konform gehen. Und eine Hürde, die ich da auf jeden Fall sehe, ist momentan das, ja, das echte Spiel und das Online-Spiel, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Ne? Wenn die das gleichstellen, ist das meiner Meinung nach nicht berechtigt. Weil allein, ja, angenommen, irgendeiner sagt, geil, so ein Ranking, ich finde das jetzt geil, ich möchte jetzt da aufsteigen. Finde ich, ist ja okay, kann jeder machen, sagen, ich habe Bock drauf, ich habe keinen Bock drauf. Wenn man jetzt sagt, ja, aber nur das echte Brettspiel, das echte Spiel an einem Tisch mit Menschen zählt, fände ich das gut. Wenn das reine Tabletop Simulator auch mit genauso gewichtet wird, ist natürlich viel einfacher, Tabletop Simulator Spiele reinzukriegen wie andere Spiele.
Ja, ja?
Ja. Das heißt, das begünstigt halt dann doch stark den Tabletop Simulator. Und das würde ich mir nicht wünschen.
Ja, ich glaube es auch nicht.
Wenn man das,
also,
das ist parallel führt, getrennt voneinander führt, okay, fände ich gut. Ja. Gleichgewichten sehe ich nicht.
Ja, also es war ja
aber
auch inhaltlich.
Das Ding an sich finde ich geil. Ich finde es toll, dass er das macht. Der ist mir eh recht sympathisch mit dem, was er macht und tut und sagt. Ich gehe mit vielen Dingen konform mit ihm. Nicht mit allen Sachen, aber mit vielen. Und ich finde es schön, dass er sich jetzt durch seine Bekanntheit nutzt, um da ein paar Leute zu vereinen und eine gesamte breite Basis zu finden. Also ich wäre jetzt jemand, der bei sowas dabei wäre. Ich würde mich da registrieren. Ich würde da mitmachen. Und wenn ich ein Turnier veranstalten würde, was, wer weiß, wir vielleicht auch schon mal vorhatten, aber da kam uns ja ein bisschen Corona dazwischen.
Ja, so ein bisschen.
Ja, ich denke, dann würden wir unser Turnier auch dort anmelden auf der
Plattform. Ja, sicher. Also, weil du das jetzt gerade so bewusst gesagt hast, also er sagt ja schon oder er hat ja schon auch ganz klar gesagt, es soll diesen globalen Veranstaltungskalender geben, wo sowohl online als auch in-person-Turniere aufgelistet werden sollen. Das heißt, da wird es schon natürlich das geben, aber du hast ja gerade auf diese Rangordnung, auf diese Platzierung quasi angesprochen. Ja, da hast du recht. Also wenn sie das so handhaben, dass dann auch solche Turniere mit reinziehen, wäre es halt schwierig, weil ich finde, solche Turniere sind halt immer noch mal eine ganz andere Basis, also Online-Turniere. Die spielen sich ganz anders. Da geht ja ein Spiel auch viel schneller. Bewegt mal einen Achter-Schwarm, den hast du halt im Tabletop-Simulator doch wesentlich schneller bewegt als im echten Leben. Was sie aber auch gesagt haben, was ich auch sehr, sehr stark finde, ist halt, dass sie auch, dass dieses Konglomerat an Menschen, die sich dann auch zusammentun, um diese große Plattform zu machen, auch wohl Unterstützungsmaterialien anbieten wollen für Turnierveranstalter, um halt einfach auch zu motivieren, zu sagen, hey, wir machen mal Events, wir wollen das Spiel auch den Menschen näher bringen, auch in unserer Umgebung. Coole Sache. Also da bleiben wir definitiv gespannt, was da noch so passiert in den nächsten Wochen und Monaten, wie sich das ausbaut. Und da halten wir euch natürlich auch auf dem Laufenden in den nächsten Folgen, sofern es dort neue Informationen geben wird.
Ja.
Und ich denke, jetzt sind wir auch am Ende, oder hast du noch was?
Auf jeden Fall. Ich habe keine Punkte mehr. Ansonsten, was wir nochmal machen wollten. Wir wollen auf jeden Fall nochmal Dankeschön sagen für die vielen Zuhörer in der vergangenen Zeit. Es wird immer mehr, die unsere Podcasts sich anhören, runterladen, sich die Zeit nehmen, einfach sich das anzuhören, was wir hier erzählen. Ja, finde ich schon mal an sich erstaunlich, aber freut mich natürlich umso mehr. Es werden immer mehr Leute und wie gesagt, dafür einfach nur danke für eure Treue über die letzten Folgen. Ich wollte es Jahre sagen, aber so viele Jahre sind es noch gar nicht.
Och, wir sind schon ein paar Tage online. Also wir
ein paar Tage sind wir online, erst, auch wenn es jetzt nur 20 Folgen sind. Wir haben ja mal unseren Reboot gemacht mit einer kleinen Namensänderung und haben ja ein paar Folgen dadurch unter den Tisch fallen lassen. Halt seit dem Reboot 20 Folgen, jetzt hier 21. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, jetzt heute wie auch in der Vergangenheit.
Ja, da schließe ich mich an. Vielen Dank und auch für die sehr, sehr vielen positiven Kommentare. Also gerade zur letzten Folge haben wir viel Positives von euch gehört. Das nehmen wir gerne an und wir wollen das natürlich auch weiter so handhaben. Wir kommen vielleicht nicht so regelmäßig wie andere Podcasts in Deutschland oder auch weltweit, aber unser Ziel ist auch nicht, Clickbait zu machen oder die Masse irgendwie rauszukloppen, sondern wir wollen halt natürlich einfach dann darüber sprechen, wenn wir auch gerade sagen, man kann drüber reden. Also gerade jetzt haben wir so viele Karten, Regeländerungen, jetzt war mal ein Thema da, konnten wir starten.
Richtig, wir wollen halt einen Schwerpunkt, dass wir auch einen Inhalt bieten. Es ist nicht das regelmäßige, nicht, dass ein regelmäßiger Podcast schlecht ist. Ich selber höre mir natürlich auch sehr viel regelmäßige an. Die wöchentlich veröffentlichen mache ich auch sehr, sehr gerne. Ja. Aber wir bleiben unserem, ich sag mal, dem News-Rhythmus treu in Zukunft auch. Wenn es sich ein Thema gibt, dann sprechen wir drüber. Ansonsten kommen halt auch mal 3 Wochen keine Folge. Dann ist das.
Oder mal 3 Monate, ja. Hatten wir auch schon.
Hatten wir auch schon mal, aber das wollen wir natürlich vermeiden. Also bitte nicht.
Ja. Ne?
Und wir bleiben am Ball, wenn es was gibt, und geben sehr gerne unsere Meinung dazu ab.
Genau, und es bleibt auch immer noch bestehen, wenn ihr eine Meinung habt zu dem, was heute passiert ist, gebt uns gerne an die Hand, Facebook, Instagram oder auch über die Podigee-Seite selber. Die meisten sind ja auch auf verschiedenen Discords unterwegs oder in der WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt uns anschreiben jederzeit. Wir besprechen uns dann und werden diese Themen, die ihr uns näher bringt, dann auch angehen oder zumindest auch besprechen. Und vielleicht an dieser Stelle eine kleine Bitte. Die meisten werden es vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Wenn ihr uns auf Spotify hört, auf Spotify kann man mittlerweile Podcasts bewerten. Lasst uns gerne mal eine Bewertung da, damit wir auch einfach so ein bisschen ein Feedback darüber bekommen. Ist ja immer auch schön zu wissen, wie viele Leute hören sich das dann darüber an. Und wäre eine coole Sache, würde uns da sehr freuen. Ansonsten natürlich überall anders auch gerne gesehen.
In diesem Sinne, dieses Jahr werdet ihr nichts mehr von uns hören.
Nee.
Und deshalb wünschen wir euch jetzt schon mal schöne Feiertage, frohes Fest.
Jawohl.
Kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund, passt auf euch auf, und wir freuen uns dann gemeinsam mit euch auf das nächste X-Wing-Jahr, das vor uns liegt.
Ja, auf das wir uns am Tisch auch mal wiedersehen, das ein oder andere Mal mehr. In diesem Sinne. Gute Zeit
bis
euch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.